Heute reden wir über Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords und klären dabei die folgenden Fragen.
Wie viel BioWare steckt in KOTOR 2?
Wie häufig kann ein einzelner Archäologe das Spiel am Stück durchspielen?
Wie lange vor der klassischen Trilogie spielt eigentlich KOTOR?
Obsidian? Haben die auch andere Spiele gemacht?
Wie gut kann ein Spiel trotz fehlender Inhalte sein?
Das alles und noch viel mehr gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir sind mal wieder zurück bei einem Podcast von den Spielearchäologen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr diesen wunderschönen Podcast hört. Wir sind zu zweit, ich und der Bacon, und es geht um ein Spiel. Ein Spiel, das ein Klassiker ist und ein Spiel, das definitiv eine große Fanbase hat. Trauen wir uns wirklich an dieses Spiel ran? Ich würde sogar behaupten, ja, wir sind hart und wir sind krass, wir können das. Liebster Bacon, Fjalk hätte ich fast gesagt, liebster Bacon, kannst du uns in 30 Sekunden sagen, welches Spiel es sich handelt und worum es geht?
Den ersten Teil kriege ich hin. Es geht um Star Wars Knights of the Old Republic 2, The Sith Lord. Das ist quasi das gleiche Spiel wie das erste, nur mit ein paar Extras. Man spielt einen Charakter, es ist ein Rollenspiel, es ist im Star Wars Universum, es gibt eine Geschichte mit einigen Handlungen, man kann die Geschichte beeinflussen, wie es in jedem guten CRPG der Fall ist. Und es wurde von Obsidian Entertainment entwickelt und nicht mehr BioWare und erschien Ende 2004. Das waren jetzt keine 30 Sekunden.
Das ist richtig, das waren keine 30 Sekunden, aber du hast uns auch nur die technischen Eckdaten erzählt.
Ja, ich habe gesagt, es ist ein Rollenspiel und es gibt eine Geschichte. Ich meine, also ja, wir wollen ja auch nicht die komplette Geschichte. Außerdem muss man ja auch sagen, wenn wir über dieses Rollenspiel reden, es ist ja wirklich ein richtiges CRPG. Das heißt, du erlebst eventuell eine andere Geschichte als ich aufgrund von meinen Entscheidungen. Dementsprechend gibt es ja nicht eine eindeutige Story, die man zusammenfassen kann, weil die kann sich ja immer mal so und mal so ausspielen.
Das ist korrekt. Also es gibt die sogenannte kanonische Grundstory, wie zum Beispiel, wir sind weiblich, wir haben einen Droiden, wir haben ein Schiff und die Leute begleiten uns, was definitiv so passiert ist, und es gibt ja die unkanonische Variante von wegen, eigentlich hatten wir den damit dabei und eigentlich waren wir ganz böse und haben irgendwie ganz vielen kleinen Babys die Lollis geklaut. Ja, und kanonisch, wir waren eigentlich auf der hellen Seite der Macht. Aber ja, wir sind im Star Wars Universum und damit sind wir mal wieder auch in meinem großen Metier, in dem, wo ich so hardcore rumnerden kann und ganz viel fanboyen darf. Deswegen muss vielleicht der liebste Bacon heute auch mich hin und wieder mal das ein oder andere Mal ein bisschen bremsen. Es kann sein, ich will es nur schon mal vorgesagt haben.
Ich finde es eigentlich total schön, weil ich musste diesmal gar nicht so viel erzählen, weil ich weiß, alles, was ich erzähle, du weißt sowieso mehr. Und deswegen stelle ich heute lieber eigentlich so ein paar Fragen. Ich möchte vielleicht einfach, bevor wir zum Spiel wirklich reingehen, möchte ich vielleicht einfach mal das einordnen. War es denn das erste Star Wars Rollenspiel? Die Frage kann ich erstmal direkt selbst beantworten. Du darfst dann gerne ergänzen. Nein, es war natürlich nicht das erste Star Wars Rollenspiel, also Rollenvideospiel. Es gab natürlich früher schon Tabletop-Spiele. Es gab früher ganz viele Action-Star Wars-Spiele. Also ab Anfang der 80er gab es dann ja in der Regel auf Videokonsolen oder am Heimcomputer gab es ja irgendwelche Star Wars-Spiele. Ganz beliebt dann irgendwelche Sachen, wo man den Todesstern zerstört oder so. Gab es ja schon ganz früh. Aber Rollenspiele, ist es ja eigentlich erst das zweites Star Wars Rollenspiel, wenn wir jetzt Singleplayer Rollenspiele beachten, weil das erste Star Wars Rollenspiel war Star Wars Knights of the Old Republic. Eigentlich alles, was wir so davor hatten, würde ich eigentlich immer sagen, so ein Jedi Knight ist ja kein Rollenspiel. Gut, du wählst vielleicht irgendwie deine Punkte aus, aber es ist ja eigentlich eher ein Actionspiel.
Jedi Knight hatte seine Rollenspielaspekte, wie man heutzutage immer so schön sagt, aber es war definitiv actionorientiertes Third-Person-Shooter nicht, aber Third-Person-Häcksler, weil du ja ein Schwert hattest, sage ich jetzt mal.
Es hat ja auch so gewisse Erkundungsaspekte, aber so ein Jedi Knight würde ich ja eigentlich eher so, wie hieß von EA nochmal das? Star Wars Jedi...
Jedi Survivor.
Nee, wie hieß denn das? Das war vor ein paar Jahren. Also das war ja eher eine Neuinterpretation von dem Jedi Knights. Würde ich so behaupten, also vom Spielprinzip, ne? So ein bisschen erkunden, ein bisschen rumschätzeln, ein bisschen Fähigkeiten verteilen. Genau, aber wir sind jetzt beim Thema Rollenspiele und da war das erste halt Knights of the Old Republic 1.
Entschuldigung, kurze Korrektur. Das, was du meintest, war Jedi Fallen Order. Survivor ist der Nachfolger von Jedi Fallen Order.
Und sonst haben wir halt, wenn wir so Star Wars Rollenspiele betrachten, in der Videogeschichte haben wir sonst natürlich die MMOs. Also da haben wir Star Wars Galaxies, was damals ja ein recht frühes MMO war und dann später vor allem The Old Republic, was auch dann von BioWare war. Dann gab es noch Star Wars Combined, Star Wars Clone Wars Adventures, die könnte man vielleicht noch mitzählen. Aber eigentlich, wie gesagt, eigentlich sind wir jetzt hier beim zweiten Star Wars Rollenspiel, was so wirklich in Videospielen.
Und man kann auch dazu sagen, dass es, also ich oute mich jetzt direkt hier in den ersten Minuten einfach mal schon mal, dass, damit das aus dem Weg ist, damit auch die ganzen Fanboys, die vielleicht zuhören, direkt es gehört haben. Ich bin ein absolutes Fanboy-Kind vom zweiten Teil. Ich liebe auch den ersten Teil, will ich schon mal gesagt haben, aber ich persönlich empfinde den zweiten Teil als einen Zacken besser. Aus Gründen, die wir heute hier noch erörtern werden. Beim Bacon habe ich, glaube ich, schon verstanden, ist es genau andersrum.
Kommen wir sicherlich noch drauf, warum das so ist. Aber also generell kann man sagen, wenn man CRPGs mag und wenn man Star Wars jetzt nicht hasst, sind das echt heute, also Knights of the Old Republic und Knights of the Old Republic 2 sind beide Spiele, die ich sonst jedem noch ans Herz legen würde, der halt jetzt einfach vielleicht auch mal ein etwas älteres CRPG spielen will. Die lassen sich beide auch heute noch gut spielen. Und ich, also gerade bei KOTOR kommen wir ja nachher auch noch zu, mit der Mod-Szene und sowas kann man ja schon noch das Spiel ein bisschen aufmotzen, sodass es vielleicht ein bisschen, ja, also es wird kein Witcher 3 nee, oder Baldur's Gate 3, aber es wird auf jeden Fall ein bisschen ansehnlicher. Und nur eben kurz, um diesen formalen Teil abzuschließen, also Teil 2 erschien am 6.12.2004, knapp anderthalb Jahre nach dem ersten Teil. Entwickler war Obsidian Entertainment, auf die kommen wir nachher noch. BioWare steht da auch noch mit drin, aber eigentlich hatten die mit dem Spiel nicht sonderlich viel zu tun. Publisher war LucasArts. Leitender Entwickler war Chris Avellone. Kommen wir nachher auch wahrscheinlich noch
ein bisschen Name. Zu,
weil das ist eigentlich eine der wichtigsten Personen, würde ich sagen, bei Obsidian. Und das Spiel gab es damals auf der Xbox, auf dem PC. Es gab später Ports zum Mac, zur Xbox One. Ein Switch-Port ist in Arbeit.
Der ist schon draußen.
Oder der ist raus, ja, genau. Genau, da sind dann halt auch heutzutage natürlich Firmen wie Asper Media und Disney Interactive mit dran beteiligt gewesen. Aber jetzt kommen wir vielleicht mal so ein bisschen. Ich mag Star Wars, ne? Und habe auch die Filme alle mehr oder weniger gesehen, zumindest die Hauptfilme, habe auch einige der Nebenfilme gesehen, die jetzt so in den letzten Jahren rauskamen, habe auch so ein bisschen was von den Serien gesehen. Wo spielten Knights of the Old Republic so in der Geschichte? Also wenn du das geschichtlich kurz so ein bisschen einordnen kannst, spielt das zur Zeit von Luke Skywalker, wo er sozusagen seinen Vater tötet, spielt es danach, spielt es davor? Kannst du das vielleicht kurz so ein bisschen einordnen, falls jemand nicht so genau weiß, wo das ist?
Also es ist ganz einfach. Es gibt ja bei Star Wars die gute alte Zeitrechnung VSY und NSY. Und das ist vor der Schlacht von Yavin und nach der Schlacht von Yavin. Falls dir das was sagt. Die Schlacht von Yavin, kennst du?
Tu mal so, als würde ich sie nicht kennen.
Okay, die Schlacht von Yavin ist die Schlacht im ersten Teil, bei der im vierten Star Wars Film, wo der erste Todesstern zerstört wurde. Der erste Film der klassischen Trilogie. Alles, was vor diesem Todesstern macht, bumm, passiert ist, das ist VSY, vor der Schlacht von Yavin. Zum Beispiel Luke Skywalker, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er zu dem Zeitpunkt ist, ist aber irgendwie so zwischen 18 und 20 Jahre VSY geboren worden. Sagen wir mal, der dritte Film von den klassischen Filmen, also insgesamt der sechste Film, spielt dann irgendwie ein paar Jahre nach dieser Schlacht, also NSY. Also vielleicht 5-6 Jahre, ich weiß es nicht mehr genau, vielleicht mehr. Bei den beiden KOTOR-Spielen und auch bei The Old Republic bewegen wir uns einem völlig anderen Zeitrahmen als dem der Hauptspiele, der Hauptfilme, die ja größtenteils so, sage ich mal, um die Schlacht von Yavin plus minus 50 Jahre spielen. Und wir bewegen uns in einem Zeitrahmen von 4000 vor der Schlacht von Yavin. Da sieht die Galaxis, also das, was uns die, ich rechne mal die Old Republic MMO noch mit dazu, was die drei Spiele uns so zeigen, sieht die Republic und das Universum teilweise noch sehr ähnlich aus, aber das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen dem Fandom und dem Fanservice geschuldet, aber teilweise auch ein bisschen anders da. Es gibt ein oder mehrere Sith Empires, die da am Erobern und am wieder zusammenbrechen sind, so wie es ja üblich ist. Es gibt mindestens eine galaktische Republik, die in Old Republic, Knights of the Old Republic 1 und 2 dabei ist. Und damit haben wir ja schon unsere beiden, sozusagen unsere gute und unsere böse Seite. Die Republik auf der guten Seite, das entsprechende Sith Empire hier X einfügen. Auf der anderen Seite plus galaktische Republik, welche auch immer es ist, mit Jedi-Unterstützung und dieses entsprechende Sith Empire, wie der Name schon sagt, mit Sith-Unterstützung. Und damit haben wir eigentlich schon unsere schöne Farbpalette schön ausgebreitet. Jetzt tun wir noch irgendeinen kleinen Funken reinschmeißen, der für Konfliktpotenzial für Konfliktpotenzial sorgt. Und dann haben wir eine Geschichte, die wir ja dann jetzt noch genauer besprechen werden in den nächsten paar Minuten.
Also das heißt einfach nur für die Leute, die sich mit Star Wars nicht wirklich auskennen, ihr werdet keinen Luke Skywalker treffen, ihr werdet keinen Han Solo treffen, weil die leben noch gar nicht. Auch deren Vorfahren leben noch nicht, auch deren Vorvorfahren leben noch nicht. Da sind doch etliche Generationen zwischen. Hat natürlich damals den Vorteil gehabt, dass BioWare bei der Entwicklung des ersten Teils oder jetzt Obsidian jetzt hier natürlich mehr Freiheit hat, weil man jetzt nicht großartig Rücksicht auf die absolut bekannten Charaktere nehmen muss, sondern man war da ja prinzipiell, die Charaktere mussten jetzt nicht exakt so aussehen, weil da gab es natürlich schon Geschichten im Star Wars-Universum, die dann auch hier wahrscheinlich schon gespielt haben. Das ist halt alles so eher so ein bisschen beschrieben, dann denke ich mal, wie in Herr der Ringe sozusagen hier dann die Silmarillion, da diese Vorgeschichten. Also es ist halt nur so grob beschrieben. Das gibt natürlich dem Spielentwickler schön viele Freiheiten. Ist ja eigentlich auch eine super Sache.
Also du hast sozusagen praktisch eine wunderschöne weiße Leinwand und die darfst du beschmieren, wie du willst. Es sind nur so ein paar Sachen, die da in der Werkzeugkiste liegen, die du einhalten musst, wie zum Beispiel ein Rodianer, das ist eine Alienrasse aus Star Wars, sieht so aus. Zum Beispiel, ein Lichtschwert sieht grob so aus. Sowas zum Beispiel. Aber ansonsten kannst du machen, was
oder
du
willst. Oder die Sith sind halt eher so böse Jedis, während die oder böse Anhänger da macht. Und die Jedis sind halt eher so die Guten. Es gibt natürlich dann den Entwicklern viel mehr Freiheit. Und das ist ja auch gut. Bevor wir jetzt auf den zweiten Teil kommen, kannst du mir vielleicht kurz für denjenigen, der es nicht gespielt hat, den ersten Teil vielleicht so grob zusammenfassen und vorher noch die Frage beantworten, muss man den ersten Teil deiner Meinung nach gespielt haben?
Also technisch gesehen brauchst du es natürlich nicht gespielt haben. Also wenn du dem zweiten Teil, sag ich mal, die Zeit schenkst, weil du kannst natürlich auch durch den zweiten Teil durchrennen und so wenig wie möglich Gespräche haben. Das sollte man da vielleicht noch schnell kurz vorher dazu sagen. Der erste und der zweite Teil sind beide sehr gesprächslastig. Und wenn du durch den zweiten Teil durchrennst und die Dialoge großteils skippst, dann wirst du nicht so viel verstehen, was eigentlich gerade Sache ist. Und dann hättest du den ersten Teil vielleicht besser gespielt.
Aber wenn du die Dialoge durchskippst, dann hättest du die im ersten Teil wahrscheinlich auch durchgeskippt und hättest du nicht gemerkt.
Wenn du dir die Geschichte gibst vom zweiten Teil, wirklich alle Dialoge gut durchhörst, dann musst du den ersten Teil nicht direkt zwangsläufig gespielt haben. Aber jetzt kommt die kurze andere Aussage von meinem Fanboy-Herzen. Spiel gefälligst KOTOR 1, du Sau.
Das ist richtig, auf jeden Fall. Also ne, der zweite Teil spielt halt ein paar Jahre nach dem ersten, 5 Jahre. Also es gibt regelmäßig halt auch Referenzen zum ersten Teil aufgrund von Charakteren, die dort zum Beispiel vorkommen oder wenn sie halt auf vom Vergangenen berichten, dann erfährt man halt auch viel, was eigentlich im ersten Teil so passiert ist. Es ist aber halt keine Pflicht, es ist halt so, es hilft einem natürlich, das zu verstehen.
Es hilft einem aber auch wirklich enorm, muss man sagen. Also viele, vor allem wenn es um die beiden Kriege geht, die ja wirklich im zweiten Teil vor allem Dauergespräch sind, die Mandalorianischen Kriege und den Jedi-Bürgerkrieg, sagen wir mal, das sind zwei große Kriege, die halt stattgefunden haben und die sind halt, sag ich mal, der Dreh- und Angelpunkt im ersten Teil schon, aber auch im zweiten Teil. Wenn du das erste Spiel nicht gespielt hast, verstehst du vielleicht als mal manche Sachen nicht so genau, was da jetzt eigentlich gerade Phase ist, worüber geredet wird oder so.
Und es erklärt vielleicht auch wirklich teilweise vielleicht die Reaktion von anderen Charakteren, wenn man die trifft, wenn man halt weiß, was im ersten Teil passiert ist. Das ist, aber wie gesagt, ich würde sagen immer noch, es ist gut zu wissen, aber man kann den zweiten Teil auch spielen, ohne den ersten gespielt zu haben. Wenn ihr vorhabt, die Serie zu spielen, spielt auf jeden Fall zuerst den ersten und dann den zweiten.
Ja, bitte.
Macht auf jeden Fall so mehr Sinn, weil der zweite, ohne jetzt zu viel zu verraten, ist halt ein bisschen später. Das heißt, er ist auch insgesamt ein bisschen erweitert. Also ne, man hat verbesserte Texturen, die Animationen, Soundeffekte wurden verbessert und es wurden neue Sachen hinzugefügt, wie das Einflusssystem. Also man kann mehr auf die, wie sich die Begleiter, weil man spielt ja im CRPG meistens eine Gruppe, also wir können auch alleine rumlaufen, aber wir können auch immer 2 Begleiter haben, die können wir aus mehreren auswählen, da gibt es erstens bis zu 12 statt 9 im ersten und wir können auch durch unsere Entscheidung, wie wir spielen, Einfluss drauf nehmen, wie sich unsere Charaktere, die uns begleiten, wie die sich entwickeln, ob die sich eher zum Guten, zum Bösen oder ob die neutral bleiben, sich entwickeln. Und
das, naja, neutral bleiben sie eigentlich nicht wirklich, bis auf eine Ausnahme.
Ja, aber ich meine, wenn ich die ganze, also weil ist es halt so, ne, also wir gehen jetzt nicht komplett auf die ganze, komplette Star Wars Lore ein, aber viele Entscheidungen im Spiel, in diesem CRPG werden entweder den Jedis oder den Sith zugeordnet und wenn ich natürlich die ganze Zeit mich immer mal für das eine und mal für das andere entscheide, dann bin ich schon recht ausgewogen. Also ich habe so nicht gespielt, sage ich jetzt auch einfach mal. Ich habe meistens, also jetzt gerade auch im Teil 2, habe ich damals eigentlich immer nur die gute Seite gespielt. Im ersten Teil habe ich dann auch, weil ich die mehr als einmal durchgespielt habe, habe ich da auch mal wirklich so einen versuchten bösen Durchlauf zu machen.
Das bringt mich zu einer Frage. Mhm. Wie oft hast du in Vorbereitung auf diesen Podcast den zweiten Teil durchgespielt?
Ich gestehe da ganz offen, ich habe den zweiten Teil jetzt nicht einmal durchgespielt. Ich habe ihn damals durchgespielt, definitiv einmal, und ich habe, glaube ich, damals einen bösen Durchlauf nicht ganz zu Ende gespielt. Jetzt habe ich im Zuge der Vorbereitung, gestehe ich, ich habe ihn nicht ganz durchgespielt. Ich habe ihn weit genug gespielt, um einfach wieder das Gefühl für die Welt zu kriegen, das Gefühl für Spiel zu kriegen. Wenn du die Frage stellst, stell ich doch mal die Gegenfrage. Ich meine, ich weiß die Antwort schon, aber ich stelle sie trotzdem. Wie häufig hast du den zweiten Teil denn in der letzten Zeit so gespielt, Stormy?
6-mal? 3-mal böse und 3-mal gut habe ich den sechsten Teil den zweiten Teil durchgespielt. Gleichzeitig auch, by the way, kann ich noch dazu sagen, den ersten Teil habe ich auch 2-mal durchgespielt. 1-mal auf böse und gut. Ja, ich war ein bisschen sehr im Fieber und ich war ein bisschen sehr geil auf das Spiel. Vor allem auf den zweiten Teil. Kann man ja dazu sagen, ich habe den ersten Teil in der Vergangenheit genau ein einziges Mal durchgespielt auf der alten originalen Xbox und den zweiten Teil aber auf der alten Xbox und auf PC schon, boah, keine Ahnung, problemlos zweistellig. Also ich meine, ich habe jetzt 6-mal durchgespielt, also ich bin auf jeden Fall schon zweistellig. 30-mal? Keine Ahnung. Ich habe den zweiten Teil wirklich oft gespielt, in allen möglichen Varianten.
Das nennt man Vorbereitung für so eine Podcast-Aufnahme.
Ey,
aber wie gesagt, also, scheint ja Spaß zu machen.
Nach Oblivion darf dich eigentlich gar nichts mehr überraschen.
Und das macht's ja auch gut, weil ich meine, das hilft jetzt ja definitiv für den Podcast, weil du kannst sehr viel zum Spiel erzählen. Ja, das heißt, deine Durchläufe auch nur noch so als letzte Frage dazu, deine bösen Durchläufe, hast du die dann immer gleich gespielt oder warst du andersartig böse? Also warst du mal böser und mal weniger böse oder also hast du dich dann auch manchmal unterschiedlich entschieden oder hast du dich dann im bösen Durchlauf immer recht ähnlich entschieden?
Also 2 der Spieldurchläufe waren tatsächlich eher Mischdurchläufe, die neutral, nicht wirklich eigentlich neutral waren. Sie sind dann doch, der eine ist doch irgendwie im Guten geendet praktisch und der andere doch irgendwie im Bösen, weil letzten Endes kannst du ja auch eine spezielle Entscheidung am Ende dann noch treffen, die dich dann wirklich endgültig auf die böse oder gute Seite rüberrückt.
Nochmal eben einmal ein Spoiler vorweg. Kann sein, dass wir hier Inhalte der Geschichte heute spoilern.
Was?
Und vielleicht auch das Ende.
Was? Das glaube ich nicht. Was war die Frage?
Ob deine Durchläufe, wenn du dich für ob gut dann immer gut, gleich gut war oder, aber da hast du jetzt ja eigentlich gesagt, war immer so ein bisschen unterschiedlich, aber im Endeffekt haben wir jetzt ja auch schon ein bisschen gespoilert, wie auch im ersten Teil, es gibt am Ende, musst du dich eigentlich entscheiden.
Also du musst dich am Ende entscheiden. Es gibt basically nur 2 Enden. Ein sehr böses und ein sehr gutes. Die Enden unterscheiden sich aber so, sag ich mal, da kommen wir dann, ich kann es jetzt schon mal ansprechen, durch das gute Cut-Content-Problem, was wir beim zweiten Teil haben, siehst du nicht so viel von dem Ende, ob es gut oder böse ist. Es ist mehr dadurch, wie sich praktisch dein Endkampf gestaltet, könnte man sagen. Wie gestaltet sich dein Endkampf? Dadurch entscheidet sich, ob du gerade böse oder gut bist. Hast du den Endkampf gerade praktisch, also, ja, der Endboss ist halt ein Sith Lord. Oho, Spoiler. Also, hast du gerade in deinem Endkampf einen Sith Lord gegen einen Sith Lord oder hast du gerade in deinem Endkampf einen Jedi in strahlender Rüstung gegen einen Sith Lord? Wird im zweiten Teil so dein Ende dargestellt. Es gibt kein neutrales Ende in dem Sinne. Wenn du versuchst, so neutral wie möglich zu bleiben, du wirst immer in eine Richtung fallen, sozusagen. Also es wird immer sich so ein bisschen wieder ins Gute oder ins Dunkle runterrutschen. Dann praktisch musst du halt am Ende dann die Entscheidung treffen, ob jetzt gut oder böse. Und dann defaultet es halt zu einem von beiden.
Dann kommen wir jetzt vielleicht einfach mal wirklich, was ist denn eigentlich im ersten Teil passiert? Achtung, Spoiler. Kannst du versuchen, das wirklich so kurz zusammenzufassen.
Die Geschichte ist so ein bisschen, fängt vorm ersten Teil schon an und läuft dann ein bisschen während dem ersten Teil parallel und so weiter und so fort. Also das ist, ich kann nicht die Geschichte vom zweiten Teil, also zumindest die Anfangsgeschichte vom zweiten Teil erklären, ohne den ersten Teil mitzuerklären und ohne die Vorgeschichte vom ersten Teil mitzuerklären. Du brauchst das alles, um die Eckdaten zu wissen, sozusagen. Also wir haben halt einen Krieg. Die sogenannten Mandalorianischen Kriege haben wir. Also es wird immer von die Mandalorianischen Kriege geredet, aber es ist eigentlich ein großer Krieg, eine riesige Abfolge von Schlachten, in der die vor 4000 Jahren eben ansässige Republik gegen die Mandalorianer kämpft. Schauer von momentan aktuellen Disney-Serien werden wissen, was ein Mandalorianer ist, sage ich mal. wenn ich das wirklich erklären muss, dann...
Nein. Wie gesagt, also wir gehen davon aus, dass jemand schon ein ganz grobes
Wissen vielleicht hat. Ist halt, sag ich mal, der Mandalorianer, den wir jetzt aus diesen aktuellen Disney-Serien kennen, ist eher einer von den Guten, während die Mandalorianer eben nicht immer die Guten waren. Die Mandalorianer waren auch mal ziemlich böse und ziemlich eroberungsmäßig unterwegs. Diese Mandalorianer sind eben im Krieg mit der Galaktischen Republik zu dem Zeitpunkt, vernichten eine Welt nach der anderen, erobern eine Welt nach der anderen und die Republik ist sozusagen im Untergang begriffen. Zu dem Zeitpunkt sind einige Jedi-Ritter eben... Verfechter des Guten, sage ich mal, überdrüssig ob der Untätigkeit des Jedi-Rats, ihrer Anführer. Und die haben keinen Bock mehr drauf, dass hier da draußen im Outer Rim einige Welten nach der nächsten praktisch geschlachtet werden, sozusagen. Und die sagen, ja, okay, es ist uns egal, was der oberste Jedi-Rat sagt, wir ziehen jetzt in den Krieg. Zwei dieser Jedi sind der Jedi Revan und der Jedi Malak. Und das sind der Protagonist und der Antagonist des ersten Teils. Und die ziehen eben in diese mandalorianischen Kriege und bekämpfen die Mandalorianer. Und durch dieses Beispiel eben angestachelt, haben wir dann auch eine sozusagen eine zweite Welle von Jedi, die dann ebenfalls hinterherzieht, die dann größer ist logischerweise. Mitglied dieser zweiten Welle, sage ich mal, ist dann halt auch die Jedi-Padawanin Mitra Surik. Vielleicht habe ich den Namen jetzt gebutschert. Es tut mir leid, falls es so ist. Ich kenne den nur als Mitra Surik. Ich habe den Namen noch nie in Star Wars The Old Republic gehört. Von daher weiß ich nicht, wie der Name ausgesprochen wird. Vielleicht Mitra, vielleicht Metra. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die gute Mitra hat sich dann auch diesem Krieg angeschlossen. Und Mitra Surik ist die kanonische Hauptcharakterin des zweiten Teils. Und im ersten Teil haben wir dann halt, wie gesagt, den Herrn Revan als Protagonisten, der nach dem Ende der Mandalorianischen Kriege sein Gedächtnis verloren hat. Wie hat er das verloren? Der Jedi-Rat ist schuld. Okay, gut. Und du spielst dann halt diesen Revan, der kein Gedächtnis mehr hat und der nicht weiß, dass er Revan ist. Und es ist ein sozusagen Wettlauf mit der Zeit. So ein bisschen, es wird dir zumindest so ein bisschen so rübergebracht, dass der hier sozusagen das Sith-Imperium, was jetzt von Malak geleitet wird, was vorher von Revan geleitet wurde, das ist kurz davor, die Republik zu zerstören und die Mandalorianischen Kriege waren nur der Anfang, bla bla bla. Dann wirst du jetzt halt als Jedi ausgebildet und jetzt musst du gegen Malak kämpfen. Und das tust du dann auch. Während der Reise findest du dann halt auch heraus, dass du eigentlich Revan bist. Am Ende besiegst du natürlich das Böse. Oder du schließt dich dem Bösen an, wenn du es nicht kanonisch machst. Aber wir nehmen ja die kanonische Variante. Also du besiegst das Böse als guter, krasser Jedi-Ritter. Dann verschwindest du auf der Suche nach dem großen Mysterium in die weit außen am Universum gelegenen Bereiche, Bezirke. Und das ist zu Ende. Revan ist weg und Revan hat die Republik gerettet. Und jetzt sind die Mandalorianischen Kriege auch vorbei. Und dann fangen wir doch jetzt mal mit dem zweiten Teil an, wa?
Ich muss sagen, die Einleitung vom zweiten Teil, also ich hatte... echt vieles vom zweiten Teil vergessen. Wie ist Ende 2004 rausgekommen? Ich habe damals den ersten Teil auch schon vor Ende 2004 durchgespielt gehabt und habe dann auch recht zügig den zweiten Teil angefangen zu spielen. Ist bei mir jetzt vermutlich so 18, 19 Jahre her, dass ich es zuletzt gespielt habe. Den Anfang finde ich total gut, weil wir steigen ein und wir steigen gar nicht mit unserem Charakter ein, den wir vorher ausgewählt haben, sondern wir fangen als Roboter an. Und wir sind auf dem kaputten Raumschiff.
T3-M4, einem Charakter, den wir bereits aus dem ersten Teil kennen, einem jungen kleinen Druiden. Also eigentlich überhaupt nicht mehr jung, der ist schon ziemlich alt und kaputt. Aber hey, aber klein und niedlich und süß und sehr piepsig, genauso wie R2-D2. Und wir starten auf der Ebon Hawk, dem Schiff aus dem ersten Teil. Also wir haben direkt praktisch zwei sympathietragende Objekte slash Wesen, sagen wir mal. Ja, im weitesten Sinne Wesen, Druide... Wie weit T3 Bewusstsein hat, stellen wir mal dahin.
Also was ich halt schön finde, das Spiel gibt dann auch die Möglichkeit, das zu überspringen, aber macht man natürlich nicht. Es ist halt wirklich ein super Tutorial, es wird einem sehr viel erklärt, man ist auf diesem Raumschiff, was halt irgendwie kaputt ist, es wurde angegriffen, man hat so eine Aufgabe, man soll halt Mitra Surik, soll man halt idealerweise vielleicht irgendwie gucken, ob man der helfen kann, die liegt halt bewusstlos da rum, kann nichts machen, aber man muss vor allem das Raumschiff so weit reparieren, dass man zum nächstgelegenen Planeten reisen kann. Und der nächstgelegene Planet ist in diesem Fall gar nicht so weit weg, das ist Peragus, das ist irgendwie so ein Minenbauplanet. Aber man fährt dann auf dem Schiff rum und guckt, welche Türen man öffnen kann, man kann da auch viel ausprobieren, man hat da auch so ein paar optionale Sachen, um halt ein bisschen mehr EP abzustauben, weil, wie gesagt, es ist halt ein Rollenspiel, alles, was man irgendwie macht, bringt einem dann ja auch irgendwie mal EP EP braucht man, um Level zu kriegen, um stärker zu werden, pipapo. Also ihr wisst ja auch grob, wie ein Rollenspiel funktioniert, gehen wir davon aus. Und man geht dann auch zwischendurch raus, durch so eine Schleuse in den Weltraum und auch dort sammelt man so Teile ein und dann repariert man und so. Und das fand ich war ein super Tutorial, weil es bringt mir einfach grundlegend erstmal die Steuerung bei, auch wenn ich mich... Also wenn ich den ersten Teil nicht gespielt habe oder mich nicht mehr dran erinnere, bringt mir grundsätzlich die Steuerung bei. Und ich hatte wirklich nach so 10, 15 Minuten hatte ich das Gefühl, ich bin da auch schon angekommen. Ich weiß grob, was ich mache und ich kann da so ein bisschen rumexperimentieren.
Ich finde,
ob ich noch in irgendwelche Räume komme.
Ich finde übrigens auch, möchte ich ganz kurz mal zwischen rein grätschen sozusagen, aber ganz kurz, ne, dass das das bessere Tutorial ist von ersten und zweiten Teil. Weil wenn du dich an den ersten Teil erinnerst, wirst du ja direkt auf der Ender Spire, einem republikanischen Kriegsschiff, praktisch ins Gefecht, in die Action reingeschmissen. Und das Tutorial funktioniert. Ich will nichts dagegen sagen. Passt schon. Es ist eben, du wirst direkt in die Action geschmissen, während du im zweiten Teil in dem Tutorial mit T3, bei Extent, sage ich mal, dem verlängerten Tutorial dann auf dem Planeten Paragus, praktisch ja eher so großteils deine Ruhe hast. Vor allem mit T3. Da passiert gar nichts. Da sind keine Gegner. Du bekommst Erfahrungspunkte rein durch die Umgebungsinteraktion. Das fand ich schöner. Sehr viel schöner. Das ist nicht direkt so bam, 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 bam. Es ist ruhig. Dein Tempo ist gefragt.
Gebe ich dir recht. Es gibt aber auch einen Teil, den ich diesem erweiterten Tutorial, wenn wir Paragus damit zuzählen, den ich ein bisschen schade fand. Man ist zu Beginn echt lange in so einem Raumschiff und so einer Station unterwegs, wo alles gefühlt ziemlich ähnlich aussieht.
Das kann ich aber auch direkt an den ersten Teil nochmal den Ball zurückgeben, weil da bist du auch auf der Ender Spire unterwegs, was übrigens ein Schiff von der exakt gleichen Bauart wie die Harbinger aus dem zweiten Teil ist, wo du unterwegs bist. Ein Hammerhead Cruiser.
Für mich ist es so ein Schiff, das sieht so ein bisschen halt aus... Also deswegen ist es eigentlich trotzdem ein guter Anfang. Es erinnert mich als jemand, der nicht ganz so tief in Star Wars ist, an halt so ein typisches so Rebellen-Räuberschiff. Mhm. Also es hätte mich auch nicht gewundert, wäre Han Solo sozusagen hinter der nächsten Tür auf einmal gewesen oder Chewie. Weil also dieses Typ Raumschiff ist halt für mich halt so Star Wars typisch. Das ist so dieses typische Raumschiff, was irgendwie so die Räuber, Schurken oder sowas vielleicht benutzen. Also
aber jetzt es ist ein Schiff der Republik.
Es ist ein Schiff der Republik, aber es ist halt für mich so ein... Also es ist halt ein richtig gut umgesetztes Star Wars Raumschiff.
Ja, finde ich auch. Die Hammerhead Cruiser sind sehr ikonisch, muss man sagen.
Wir erledigen ja so ein paar Aufgaben, haben auch so ein paar optionale Aufgaben. Da kann man sich auch so ein paar Tipps zuholen und so. Irgendwann hat man dieses Raumschiff genug repariert, dann funktioniert es wieder. Also es wurde halt angegriffen und es funktioniert soweit, dass man nach Paragus fliegen kann. Kommen wir in Paragus an und ab da an steuern wir zum ersten Mal dann auch unseren Hauptcharakter Metra Surik. Ich habe jetzt trotzdem diesmal, auch in diesem Durchlauf, habe ich wieder männlichen Charakter als Hauptcharakter gemacht. Sagt kanonisch, es ist eine Frau.
Ich habe dreimal weiblich und dreimal männlich gespielt und ich hatte kein einziges Mal Metra gespielt. Ich habe, by the way, kann ich ja schon mal ein bisschen spoilern, ich habe vor, KOTOR bald zu streamen. Für meinen Stream-Spieldurchlauf werde ich auf jeden Fall tatsächlich die kanonische Metra Surik verwenden. Also falls ihr Interesse habt, falls ihr Lust habt, kommt mal bei mir auf dem Channel vorbei auf Twitch. Stormtrooper LP. Bisschen kurze Eigenwerbung.
Das ist vollkommen in Ordnung. Und sobald du überträgst es dann ja wahrscheinlich danach die einzelnen Folgen auch wieder zu YouTube.
Natürlich.
Sobald es dann auch bei YouTube ist, werden wir auf jeden Fall auch den Webseitenbeitrag, den Link zur Playlist bei YouTube auch noch hinzufügen. Da könnt ihr zur Not dann auch einmal die ganze Geschichte auch noch in 5 Jahren euch auch noch mal als YouTube-Video angucken. Generell findet ihr auch bei uns auf der Webseite wie üblich viele Bilder, ein kurzes Video zum Spiel. Ihr findet natürlich auch Texte, auch zur ganzen Geschichte und so, was wir heute erzählen. Wobei ich darauf hinweisen muss, vielleicht sehen einige Star Wars Nerds einige Sachen ein bisschen anders. Es soll so eine grobe Einordnung sein.
Bei den Screenshots möchte ich auch ganz kurz den Disclaimer machen. Nicht alles, was ihr da seht, ist zu 100% so, exakt so im zweiten Teil zu sehen, denn also die Screenshots sind aus meinem Spiel. Mein Spiel ist ziemlich hart gemoddet. Also nicht alles, was ihr seht, muss unbedingt zwangsläufig der Realität, wie es dann im Spiel tatsächlich ist, entsprechen. Aber zum Thema Mods können wir auch mal ganz kurz schon mal anschneiden. Ihr könnt euch das gerne selber so machen, wenn ihr denn möchtet. Dann sieht es vielleicht bei euch auch so aus, wie auf den Screenshots.
Genau, kommen wir auf jeden Fall nachher noch kurz zum Thema Mods, weil können wir auf jeden Fall nur empfehlen. Also gut, wir sind jetzt, sagen wir, auf Paragus angekommen. Wir spielen jetzt unseren Hauptcharakter und kommen dann auch dort nach und nach in die ersten Kämpfe. Ich fand das total geil. Also dieses Storytelling fand ich einfach, wie gesagt, ich fand die Location so ein bisschen langweilig, weil es halt einfach eine riesige Raumstation war und Raumstationen sehen halt ne, du hast halt lange Gänge, dann hast du Kurven, hast wieder einen langen Gang und du hast irgendwelche Minenbereiche, die sehen halt aus wie ein Minenbereich. Und ich wollte unbedingt auf irgendwelchen Planeten rumlaufen, konnte ich nicht, fand ich ein bisschen schade, aber war trotzdem gut gemacht. Die ersten Kämpfe sind eigentlich, finde ich, auch noch ganz, ganz harmlos. Da wird immer auch noch viel erklärt. Zu Beginn hat man auch meistens nur ein, zwei Gegner, weil wir laufen jetzt auch gerade auf der Station. Laufen wir sehr viel zu Beginn alleine rum und entdecken einfach erstmal diese Station und finden überall so rätselhafte Botschaften. Irgendwas ist da vorgefallen. Die ganzen Stationen, die Minenarbeiter sind irgendwie alle tot.
Genau, ich wollte gerade sagen, ganz viele Leichen vor allen Dingen findest du.
Wir finden auch ein paar andere. Wir finden so eine alte Frau, nennen wir sie mal, die irgendwie ein bisschen merkwürdig wirkt.
Tolle liebe Krähe.
Die im Laufe des Spiels uns auch viel erzählen wird. Man kann ja sagen, also die ist zum Beispiel, glaube ich, der einzige Charakter, der sich für keine Seite entschieden hat.
Ja.
Die ist nicht gut, die ist nicht böse, sie ist einfach sie selbst. Also sie ist das absolut Neutrale. Das merkt man auch andauernd später, wenn man irgendwelche Entscheidungen macht, kommt sie auch regelmäßig einen reingegrätscht und sagt,
ja, ja,
aber nicht so gut.
Vor allem egal, ob du böse oder gute Entscheidungen triffst, die grätscht dir trotzdem rein.
Genau, sie hat an allem was zu meckern. Ist eigentlich wirklich so, passt, ist eine alte. Nein, nein, ich sag das jetzt nicht. Also bringt auch viel die Geschichte voran, man kann sie auch immer viel fragen. Das ist Kreia
heißt sie.
Krähe.
Ich sag immer die alte Krähe. Das passt schon. Ja,
genau, deswegen passt die alte Krähe, weil, wie gesagt, was Tommy schon gesagt hat, egal wie man sich entscheidet, sie findet es eh immer kacke. Und man findet dann irgendwann auf dieser Station, wenn man sich da so ein bisschen durchgekämpft hat, und ich dachte dann schon die ganze Zeit so, also irgendwie, weil man erfährt so, es ist hier irgendwas passiert und da ist so ein komischer Roboter gewesen. Irgendwie immer, wo der war, da sterben auf einmal die Leute. Was ist denn da los, dachte ich mir. Aber gut, erstmal weiter erkundet und man findet dann auch noch so einen Gauner, also meiner Meinung nach den Han Solo-Verschnitt hier so ein bisschen. Man findet da den guten Atton, der ist natürlich, wie sich es auch für einen richtigen Gauner gehört, ist der im Knast.
Und nicht nur deiner Meinung nach Han Solo. Er ist literally nach Han Solo praktisch gestaltet worden.
Der fliegt auch nachher das Schiff, von daher passt das auch wieder, Ethan Hawke. So ein bisschen, ja, also da passt, also da klickt vieles. Das haben sie wirklich gut umgesetzt. Auch wenn man nicht ganz so Star Wars sich nicht ganz so auskennt, hat das schon immer so ein paar Assoziationen. Und dieser Atton, den dürfen wir befreien. Da gibt er uns eigentlich immer nur Tipps, was wir machen sollen. Und macht erstmal gar nichts.
Ja.
Also wie es eigentlich auch im typischen CRPG ist. Man muss eh im Endeffekt alles selbst machen. Und gerade auf Paragus sind wir eigentlich die ganze Zeit immer noch alleine unterwegs. Wir haben zwischendurch wieder Kontakt zu unserem kleinen Roboter aufgenommen. Und können mit dem dann auch so ein bisschen da rumfahren. Aber der Kontakt bricht dann ab, weil Sachen passieren. Wir entdecken weiter diese Station und kommen dann durch die Minen und so einen ganzen Kram. Und irgendwann stellt sich halt raus, ja, dieser eine Roboter, der hier war, der hat die einfach alle umgebracht. Das ist jetzt, glaube ich, kein großer Spoiler.
Nö.
Und es legt dann noch ein anderes Schiff an dieser Station an, weil eigentlich ist unser Ziel, wir wollen mit der Ethan Hawke eigentlich nur fliehen. Es legt ein anderes Schiff an und wir haben das Gefühl, da ist nicht alles so gut drauf. Natürlich müssen wir durch dieses Schiff dann auch durch. Wir haben zwischendurch, das fand ich dann richtig geil, wir haben zwischendurch so einen kleinen Weltraumspaziergang.
Oh ja.
Auf der Station. Den fand ich, also der ist nur kurz, aber das war einer der Momente, wo ich dachte, oh krass, also diese Atmosphäre, die das spielt, diese Star Wars Atmosphäre, die selbst ich spüre, fand ich da einfach total geil.
Aber ganz kurze Frage, dieser Weltraumspaziergang, wie schnell hat sich dein Charakter bewegt?
Langsam.
Also du.
Ja.
Dann ist das ein Fehler von der Steam-Version. Ich weiß nicht warum, aber bei der Steam-Version.
Oder du hast dein Spiel zu sehr gemoddet.
Auch bei einer komplett ungemoddeten Version, okay, bewegt sich dieser Charakter in diesem Weltraum-Walk so schnell. Das geht's gar nicht. Das ist richtig so. Von so wie so läuft, so läuft der da. Das ist Wahnsinn.
Okay, nee, also ich hatte halt die Good Old Games-Version und also das wäre mir aufgefallen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er sich mega langsam bewegt hat, aber ich hatte schon das Gefühl, das war langsamer und das war.
Also ich glaube, dass wenn du das gesehen hättest, was ich meine, dann wüsstest du, was ja ich meine.
Ja, aber das war cool, weil wir laufen da draußen rum und dieses andere Schiff liegt dort an. Und natürlich müssen wir durch dieses Schiff. Und wir wissen, auf diesem Schiff, ja, da ist irgendwas, weil die alte Krähe sagt uns auch so, die merkt da was, da ist irgendwas nicht ganz koscher.
Und Atten auch.
Und Atten auch, genau. Wir kommen dann auch irgendwann auf dieses Schiff. Da sind wir dann auch zum ersten Mal. Da sind wir dann auch zwischendurch zu dritt unterwegs, glaube ich, ne? Auf dem Schiff. Ja.
Ja.
Und da sind dann halt so Sis-Attentäter.
Ja.
Wenn ich das einfach mal.
Ja, das sind
die, auch. Die sind halt, ja, die sind halt getarnt, die greifen uns an und dann schnetzeln wir sie ab, weil die haben zwar noch kein Lichtschwert, Aber in der Regel haben wir da schon ein paar Level gemacht, haben auch schon ein paar Punkte verteilt. Auch ganz CRPG-typisch. Wir können uns dann immer so ein bisschen entscheiden. Das Spiel hat einem aber auch, das finde ich auch ein Zeichen vom modernen Spiel, gibt einem auch die Möglichkeit, Empfehlungen auszusprechen. Ob man denen folgt oder nicht, ist dann einem immer selbst überlassen. Man kann halt seinen Charakter so ein bisschen selbst bestimmen, in welche Richtung man geht und was man pusht. Wie gesagt, für mich in so einem Spiel ist immer wichtig, ich möchte später mit Lichtschwertern hantieren. Das ist für mich, keine Ahnung, es gehört für mich zu Star Wars dazu. Ich finde es auch immer ganz cool, man hat halt später eine Gruppe von 3 Leuten, die man halt dann auf der Ebon Hawk auch immer mal austauschen kann, was auch manchmal Sinn macht, dass man vielleicht einen Schauplatz mal mit einer gewissen Konstellation erkundet. Nach einer Zeit geht man zurück, tauscht so ein bisschen aus, geht mit anderen Leuten und weil man vielleicht irgendwie entdeckt hat, da hinten braucht man irgendwie einen Sprengstoffspezialisten oder sowas, dann nimmt man den halt mit, macht dort ein bisschen weiter und gut. Ich fand es dann immer eigentlich ganz gut, nicht nur Jedis dabei zu haben, sondern auch mindestens einen Nicht-Jedi, der halt irgendwelche anderen Sachen gemacht hat. Und entweder war es dann Roboter oder Aton habe ich jetzt zum Beispiel auch mal total gerne mitgenommen. Und man kriegt ja zig Begleiter. Wir kämpfen uns durch dieses Schiff. Zwischendurch kämpft die alte Krähe dort und schickt uns erstmal weg.
Ja, und sie kämpft gegen einen Sith-Lord. Das sollte man vielleicht dazu sagen. Sie opfert sich für uns, um gegen einen Sith-Lord zu kämpfen. Und büßt dann ihr Pfötchen ein, hier.
Und auf merkwürdige Weise spüren wir das total stark, weil wir irgendwie eine Verbindung zu der alten Krähe haben. Also wir würden schon merken, wenn wir sie einfach zurücklassen zum Sterben, das merken wir schon irgendwie.
Ja, das ist eine Kackidee. Machen wir besser nicht. Die Olle nehmen wir besser mit.
Aber auch das ist dann wieder ein Zeichen für uns. Wir sollten vielleicht gucken, dass wir diese tote Station Peragus, das hätte ich vielleicht eher verlassen. Und das heißt, das ist unser Hauptziel. Da arbeiten wir halt dran, um sie zu verlassen, müssen wir halt unser Schiff auch irgendwie wieder betanken und so einen ganzen Kram und
unter allem erreichen. Und wir brauchen die Asteroidenfeld-Navigationscodes und die Navigationscodes generell, damit wir überhaupt irgendwas in unseren Navigationscomputer einprogrammieren können, damit wir irgendein Ziel haben, wo wir hin können. So, und das kriegen wir nur, wenn wir auf die Brücke von dem Schiff gehen, wo wir gerade waren. Die Harbinger, by the way. Das auch das Schiff ist, mit dem wir überhaupt unterwegs waren, weswegen wir im Prolog den guten T3 gespielt haben und nicht uns selbst. Auf diesem Schiff waren wir unterwegs, dieses Schiff wurde gekapert und die Ebonhawk wurde dann irgendwie praktisch mit reingezogen und wir sind auf der Ebonhawk gelandet und sind von dem Schiff Harbinger geflohen.
Was ich auf der Harbinger dann, wenn wir dort rumlaufen, was ich da ganz schön finde, man findet halt überall so auch so Protokolle, die man sich dann auch teilweise angucken kann. Und dadurch erfährt man halt, wenn man sich das anguckt und nicht einfach mal nur schnell wegklickt, erfährt man halt auch wirklich, was da passiert ist. Und man kriegt halt, wie gesagt, so eine Ahnung, in welche Richtung das geht, was da so passiert ist und was da vielleicht auch hinter uns her ist, kriegt man vielleicht auch mit. Auch dort findet man, auf der Harbinger findet man sehr, sehr viele Leichen. Um es vielleicht so ein bisschen abzukürzen, irgendwann verlassen wir diesen Planeten nach vielen weiteren Abenteuern.
So viele sind es danach gar nicht mehr.
Ja, aber wir müssen noch, wir töten zum Beispiel noch den bösen Roboter.
Nee, das haben wir schon gemacht, bevor wir auf die Harbinger gegangen sind, tatsächlich.
Ach, stimmt, ja, stimmt, das war vorher. Ja,
das war
einer der letzten Sachen.
Der erste Moment, wo wir zu dritt gekämpft haben. Das allererste Mal. Ja. Wir schaffen es am Ende dann tatsächlich, diesen ganzen Scheiß hier hinter uns zu lassen. Wir haben die Ebonhawk dann und wir haben T3 natürlich auch noch irgendwo aufgelesen. Wir haben die olle Nebelkrähe schweren Herzens auch mitgenommen und den guten Etten, der ist der Beste hier. Also wer den nicht mag, direkt raus hier, kein Star Wars Fan. Den nehmen wir mit, der soll unser Schiff fliegen und wir sind dann halt das rätselhafte kleine Etwas, um das sich ganz viel Geheimnisse rankt, was jetzt ganz viel mit der alten Nebelkrähe besprochen werden muss, damit wir herausfinden, was und warum und weshalb und wieso. Und da wir bei der Harbinger die Navigationscodes geklaut haben, haben wir nur einen einzigen Planeten zur Auswahl und das ist die nächste Raumstation. Es ist Telos. Der Planet Telos, der die Citadel Station, eine Raumstation, über sich in der Atmosphäre schweben hat.
Was ich schön finde, wir versuchen jetzt also gerade zu entkommen und die Harbinger verfolgt uns.
Oder nicht?
Wie werden wir die Harbinger los? Wie bist du sie losgeworden?
Bei welchen von meinen 6 Spielständen?
Okay, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, weil ich weiß, ich bin sie diesmal, weil ich habe mich dann nach und nach erinnert, wie ich es damals gemacht habe. Wir fliehen dann und wir fliegen da durch so ein Asteroidenfeld.
Die Asteroiden sind ja alle mit Treibstoff geladen. Das ist das Problem. Das heißt, die sind alle hochexplosiv. Du hast auch die ganze Zeit schon in der Peragus-Minenstation, hast du immer wieder gesagt bekommen von irgendwelchen Holo-Video-Dingern und hast es irgendwo gelesen. Es sind normale Waffen, normale Blaster sind verboten. Normale Granaten auch verboten, weil sonst fliegt der ganze Planet in die Luft. Also, normales Schießen ist Bebe.
Was habe ich also gemacht, als mich die Habinger verfolgt hat? Ich habe das alles explodieren lassen.
Ich nicht. Naja, es kommt auf den Spielstand drauf an, ehrlich gesagt. Also, ich habe in ein paar Spielständen natürlich auf die Asteroiden geschossen und in ein paar Spielständen habe ich es nicht getan. Und was glaubst du, war das Ergebnis?
Die explodieren wahrscheinlich trotzdem.
Ja, weil entweder schießt die Habinger auf die Asteroiden oder du. Da war eine der wenigen Gelegenheiten im Spiel, wo tatsächlich dein Handeln gar keinen Einfluss drauf hat, was das Ergebnis ist. Entweder du entschließt dich selber dazu, ja, bumm, klar, ich habe da jetzt drauf geschossen und bumm, alles im Arsch. Oder du sagst, nö, machen wir nicht, dann kriegst du noch ein paar gute Punkte und da könnte ja noch Leben am Leben sein und dann schießt die Habinger drauf und es macht trotzdem bumm.
Nee, also auf Pyrgos war keiner mehr im Leben, da bin ich mir ganz sicher. Der ja. Robert hat die alle umgebracht.
Aber du kannst dann theoretisch durch später Unfälle. In anderen Gesprächen mit anderen Charakteren kannst du sagen, ja, ich habe da nicht drauf geschossen, es war nicht meine Schuld, nur meine Anwesenheit allein ist nicht meine Schuld. Und andere Charaktere sagen dann aber trotzdem, du bist aber schuld, weil du warst da.
Ja, also ich hatte aber auch die Option, dass ich sagen konnte, dass ich nicht kaputt gemacht habe. Ob es dann gestimmt hat oder nicht, ist ja eine andere Sache. Ja, ja, nee, aber so oder so, das fliegt ja alles hoch, weil das ist dann auf Telos halt auch ein großes Thema, weil Telos braucht eigentlich den Treibstoff von
Pyrgos.
Bei Telos ist eigentlich das große Thema, der Planet soll, der ist eigentlich verwüstet und der soll irgendwie wieder nutzbar gemacht werden.
Ja, renoviert, restauriert.
Und da gibt es auf Telos eigentlich zwei Möglichkeiten. Also wir kommen dort an, wir kommen auch erstmal in den Knast, weil Pyrgos ist halt putt und die wissen, wir kommen von da. Die wollen wissen, ob wir dran schuld sind. Wir werden also erstmal unter Arrest gestellt. Es gibt auch erstmal einen Anschlagsversuch auf uns, den wir leicht abwehren können. Und sind erstmal unser ganzes Equipment los. Das können wir uns dann kurze Zeit später abholen. Wir dürfen zu Beginn den Planeten aber erstmal noch nicht verlassen. Also lernen auf dieser Station in der Umlaufbahn des Planeten eigentlich zwei Fraktionen kennen. Das eine sind die, die wollen den Planeten sozusagen wieder renaturieren, würde ich es jetzt wirklich sagen. Das sind die Guten.
Itorianer.
Und es gibt diese böse Fraktion, die wollen einfach diesen Planeten einfach ausbeuten, ne? Also die wollen die halt sozusagen für die Industrie nutzbar machen.
Checker Corporation.
Und eigentlich auf Telos meiner Meinung nach geht es eigentlich nur darum, für welche dieser beiden Seiten entscheidet man sich, kann man dann halt so unterschiedliche Entscheidungen treffen, muss halt dann mit den Konsequenzen leben und da fährt halt viel, wie diese beiden gegeneinander arbeiten, was da alles so Schlimmes und Schlechtes passiert. Allerdings, und das finde ich wichtig, das Spiel zeigt uns hier auch, glaube ich, zum ersten Mal so richtig die Minispiele, die dieses Spiel auch hat.
Ja.
Da gibt es einerseits Kartenspiel im Spiel, würde ich sagen.
Basically Poker. Bloß halt nicht bis 21, sondern bis 20.
Und halt mit so leicht angepassten Regeln und so einem ganzen Kram. Aber finde ich eigentlich ganz nett. Ich habe es immer zwischendurch gespielt und auch dafür kann man dann, man kriegt natürlich im Spiel Credits, wenn man irgendwelche Aufgaben erledigt und für Credits kann man sich zum Beispiel dann neue Karten holen, die einem vielleicht das Spiel erleichtern. Man wählt halt vor einer Runde, wählt man irgendwie, ich glaube, bis zu 10 Karten, packt 10 Karten auf seine Nebenhand und kriegt 4 dieser Karten und man muss halt 3 Runden gegen den Gegner gewinnen und wer 20 erreicht und wenn es der andere nicht erreicht, macht man einen Punkt oder, naja, da gibt es halt Unterschiede. Wird aber einem ganz gut erklärt.
Ja.
Es gibt aber auch ein anderes Minispiel. Es gibt dieses Rennminispiel.
Swoop-Rennen.
Finde ich eigentlich total geil. Ist halt so ein bisschen so minimal Episode 1 Racer-Feeling kam da mal kurzzeitig auf. Ist natürlich nicht so tiefgängig, kann man ruhig schon so sagen. Aber es macht trotzdem Spaß, so eine Runde das zu spielen und vielleicht danach nochmal zu gucken, kann ich meine Zeit verbessern. Also mir hat Spaß gemacht.
Also ich muss persönlich sagen, ich weiß, ich steche da jetzt in ein kleines Wespennest rein, weil vielleicht, wenn der ein oder andere Fanboy zuhört, da gibt es ein paar ganz krasse Swoop-Hasser, also Swoop-Bike-Hasser, die das ganz, ganz, ganz schrecklich finden, dass das in diesen Spielen drin ist, im ersten wie zweiten Teil. Ich persönlich hatte im zweiten Teil nie irgendwelche Probleme, in Rennen abzuschließen. Ich fand es immer ganz lustig, ganz schön. Aber ich fand die Rennen im ersten Teil besser. Die waren cooler, weil da war das ein bisschen besser in Szene gesetzt. Da hat das so richtig so eine Meisterschaftsmöglichkeit, sage ich mal. Und so, da war das richtig so aufgebaut wie so Formel 1 so ein bisschen. Man weiß so, oh, ich bin der Champion da, jetzt bin ich der Champion da. Und dann kannst du hier noch da und hier und dort Rennen fahren. Das ist alles ziemlich geil. Und du hattest dein eigenes Swoop-Bike auf der Ebonhawk stehen, was ja im zweiten Teil nicht der Fall ist. Da habe ich auch mit einer Mod nachgeholfen, sieht man auf einem der Screenshots.
Also im zweiten Teil sind die Swoop-Rennen ja wirklich, ja, sie sind halt nur so ein bisschen mehr Anhängsel, ne?
Ja, auf jeden Fall. Im ersten Teil.
Aber sie sind halt auch dadurch relativ optional, würde ich sagen.
Also,
man macht darum,
man will ja Geld verdienen, aber das Ding ist, die ersten zwei auf Telos und auf Nar Shaddaa, die bringen nicht so viel Geld. Das erste Swoop-Rennen, was richtig viel Geld bringt, ist auf Onderon. Auf Onderon bist du normalerweise, wenn du es in der gescheiten Reihenfolge spielst, also Onderon relativ weit hinten, dann brauchst du das Geld von dem Swoop-Bike-Rennen nicht mehr. Also ist es nur praktisch da, um dich zu bespaßen, sozusagen. Also ich find's cool, dass es drinne ist, aber es ist auch eine Sache, die wieder mal dem Cut-Content ein bisschen zum Opfer gefallen ist, weil da war eigentlich für die Swoop-Bike-Rennen war viel, viel mehr geplant. Und das ist aber alles auch nicht umgesetzt worden. Ich habe, wie gesagt, gerade schon mal angesprochen, ich habe mir da eine Mod für geholt. Eigentlich war es zum Beispiel, also in Vanilla ist es so, dass kein Swoop-Bike auf der Ebon Hawk ist. Fährst du halt einfach die Rennen mit irgendeinem geliehenen Stück Scheiße. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mit dieser Mod wird was praktisch wieder mit eingefügt, was sozusagen geplant war, was aber nie umgesetzt wurde. Nämlich, dass du ein Swoop-Bike dir eben kaufen kannst und dieses Swoop-Bike auch upgraden kannst und modden kannst sozusagen. Und dann schnelleres Swoop-Bike hast und mit dem leichter die Rennen gewinnen kannst und sowas. Mit der Mod sieht das auch ganz cool aus. Da steht dann an demselben Ort wie im ersten Teil steht dann ein kleines Swoop-Bike in deinem Schiffchen drin. Und ja, aber trotzdem, so weitestgehend in dem, wie es in Vanilla halt eben da ist, finde ich, ist es eher so Beiwerk.
Gibt es noch weitere Minispiele, über die wir jetzt hier so oder so?
Nein, eigentlich nicht.
Eigentlich nicht, ne?
Nee, es gibt sowohl im ersten als auch im zweiten gibt es nur die beiden.
Telos, deuten Sie es zu Beginn auch noch so ein bisschen an. Da gibt es in dieser Werkstatt, dem einem Typen, den du helfen kannst, dessen Druiden du dann wiederholst. Ich finde, da deuten sie so ein bisschen an, dass sie da vielleicht auch...
Das ist nicht auf Telos, das ist auf Nashadda.
Ah, nein, Entschuldigung, warte mal ganz kurz. Ja, 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 Entschuldigung, genau, du hast recht, das ist auf Nashadda. Ja, ich bin von Telos halt direkt nach Nashadda, kommen wir vielleicht als nächstes zu. Auf Nashadda, da wird es, finde ich, so ein bisschen angedeutet, dass sie da ein bisschen mehr geplant hatten, weil da gibt es so eine Quest... Die hätte sich so mega angeboten, dass der dir so eine Questreihe nach und nach gibst, wo du dann irgendwie so irgendwelche Upgrades oder sowas für dein Bike kriegst. Ja, du hilfst da und dann freut man sich auch, dass du geholfen hast, aber dann ist es auch schon eigentlich vorbei. Und wie gesagt, auf Telos haben wir uns dann irgendwann entschieden, helfen wir den Guten oder dieser bösen Kooperation. Ich habe halt in meinem Durchlauf jetzt den Guten geholfen. Irgendwann wird man dann auf den Planeten runtergeschickt. Nach einigem Hin und Her kommt man dann runter. Nachdem man auch einige wirklich da, also auf Telos gibt es meiner Meinung nach auch den ersten richtig großen Kampf zwischen diesen beiden Fraktionen, wo man dann auch eigentlich hilft, dann halt der Fraktion, der man vorher auch geholfen hat. Also ich hab's gemacht.
Dieser große Söldnerhaufen, der dann plötzlich die böse Ding angreift, die gute Fraktion angreift.
Und das war dann bei mir auch der Moment, wo ich das erste Mal auch dann mal wirklich, da musste ich sogar einmal neu laden, weil da hatte ich einmal es geschafft. Ich war dann plötzlich ohne Begleiter unterwegs, war in diesem Kampf ohne Begleiter und habe zwar noch die ersten paar Gruppen abgewehrt, aber dann hat es halt nicht mehr geklappt. Wenn man es richtig macht, das ist vielleicht auch mal ein Kampf, wo man sich auch mal zwischendurch ein bisschen heilt und so, weil da ist doch einiges los, um sozusagen. Aber irgendwann kommt man dann auf diesen Planeten und bekämpft dort auch weiter wahnsinnig viele Söldner, ist aber zum ersten Mal endlich nicht mehr in einer Raumstation, sondern ist wirklich auf einer Planetenoberfläche, wo meiner Meinung nach einfach das Spiel absolut glänzt, weil es, finde ich, schön diese... auch diese weiteren Landschaften auch, finde ich, einfach recht schön darstellen kann. Also ich fand es richtig schön, als ich das erste Mal auf dem Planeten war. Es sind auch viele enge Gänge, aber man hat auch wirklich so größere Plätze, wo man einfach das so sieht und wo einfach für mich so richtig dann diese Star-Wars-Atmosphäre auch rüberkommt. Also wir sind da also auf Telos unterwegs und du hast halt wirklich diese Weite. Du hast neben riesigen, teilweise riesigen Gegnergruppen, die ich dann auch schon echt teilweise als anstrengend empfunden habe. Man konnte sich auch teilweise umgehen. Hast du dann aber halt auch noch so rumstreuende Bestien, die dich dann auch mal ganz gerne angreifen, die auch mal ganz gerne noch eine weitere Gegnergruppe dazu holen. Du kommst dann in so eine Basis, gehst dann wieder unterirdisch durch Gänge, hast auch dort krasse Kämpfe, lernst wieder weiter viel über die Geschichte. Das ist das, wo für mich das Spiel eigentlich in Telos auf dem Planeten, wo ich das, also wenn ich sozusagen so eine Motivationskurve über so einen Spielverlauf sehe. Dann war es zu Beginn eigentlich schon so ganz gut. Aber auf Telos ging es dann auch, weil es auch mehr Action gab und so einen ganzen Kram und ich das Gefühl hatte, dass ich auch mehr Entscheidungsmöglichkeiten hatte, ging die Motivationskurve schon hoch. Aber als ich dann auf dem Planeten war, da ging es für mich wirklich steil nach oben. Du lernst dann zum Schluss, bevor du dann Telos verlässt, lernst du dann auch noch eine alte Bekannte kennen.
Du lernst schon am Anfang, wenn du auf die Planetenoberfläche von Telos kommst, einen Bekannten kennen, einen alten. Den guten Beodur.
Und der erzählt dir, dass er mit dir im Krieg gekämpft hat. Und du kannst dich gefühlt gar nicht an ihn erinnern. Er weiß aber viel über dich direkt. Bevor man den Planeten verlässt, ist man da noch in einer sehr eisigen Zone und auch dort lernt man sehr viel über die Jedis und über andere Sachen kennen. Es gibt auch dort wieder neue Begleiter. Man geht dann wieder zurück auf die Ebonhawk.
Nicht unbedingt. Wenn du eine weibliche Mitra spielst, dann bekommst du da keinen neuen Begleiter.
Ja, ich hatte scheinbar auch damals meinen Durchläufen dann vermutlich männliche Charaktere gespielt. Weil ich hatte dort dann eine weitere Begleiterin, die hat sich dann mit auf mein Schiff geschlichen. Nach Telos hast du dann eigentlich zum ersten Mal die Möglichkeit, wirklich frei zu entscheiden, wo du hingehst. Bis dahin wirst du eigentlich so geführt. Und dann splittet sich das auf. Es gibt halt eine, unserer Meinung nach, empfehlenswerte Story-Reihenfolge, weil man dann sozusagen auf diesem Planeten, diese Planeten sozusagen eigentlich abschließen kann und dann weiterzieht. Man könnte theoretisch eine andere Reihenfolge machen.
Die Reihenfolge praktisch ab Telos ist, also meiner Meinung nach, beste, in Anführungszeichen, Reihenfolge, weil es halt viele Sachen bereits schnell abhakt. Man bekommt super schnell ein Lichtschwert, wenn man diese Reihenfolge eben beachtet. Man bekommt super schnell zwei Lichtschwerter sogar. Man bekommt einen weiteren Companion, wenn man diese Reihenfolge macht. Und man bekommt eine scheiß große Shitload an Erfahrungspunkten, die einem dabei helfen, die weiteren Abenteuer auf anderen Planeten eben um einiges einfacher zu erledigen, sage ich jetzt mal. Meine persönliche Reihenfolge, die könnt ihr natürlich gerne ankreiden und natürlich gerne sagen, der Stormy, der weiß ich doch gar nicht, wovon er redet. Das ist okay. Ist Na'Sha da als erstes? Wie gesagt, da bekommen wir unser erstes Lichtschwert, was wir uns selber bauen dürfen. Und wir bekommen wahrscheinlich, wenn wir es gescheit spielen, auch noch ein zweites direkt schon dazu. Und die Teile, um einen weiteren Companion zusammenzubauen. Ich benutze jetzt extra mal die Wortwahl. Wir bekommen wahrscheinlich noch einen weiteren Companion, der sich uns random noch mit dazu anschließt. Eine nette junge Dame. Danach geht's nach Dantooine, weil dieser Planet ist sehr bekannt aus dem ersten Teil und sehr, sehr, sehr leicht. Also hier kann man sogar tatsächlich auch meiner Meinung nach den Punkt bringen, dass man sagt, okay, wir gehen nach Na'Sha da und tun schon mal das meiste erledigen, bevor wir zu diesem großen Plot-Twist-Punkt da kommen mit der Yacht im Weltall und so. Und dann, bevor wir da hinkommen, gehen wir nochmal nach Dantooine und tun da bis fast kurz vor Ende sozusagen alles erledigen. Und damit wir schon mehr Lichtschwerter noch haben und damit wir unsere ganzen Kanaillen schon zu Jedis ausgebildet haben und weiß der Teufel was nicht alle. Und dann erst machen wir Na'Sha da und dann Dantooine fertig sozusagen. Und danach, wenn diese zwei Planeten erledigt sind, gehen wir nach Onderon, / nach Dixun. Und dann zwischenrein einmal nach Korriban und dann nochmal nach Onderon. Und dann sind wir im Endgame. Und da habt ihr ja eh keine Wahl mehr, da müsst ihr ja nach Malakor 5. Das ist unsere, sag ich mal, persönliche Reihenfolge, die sich am besten bewährt hat, sag ich mal. In den 6 Spieldurchläufen, die ich jetzt gespielt habe, habe ich fast ausschließlich diese Reihenfolge, die ich gerade aufgezählt habe, gemacht. Ich habe auch bei 2-3 Spielständen mal zwischendurch ein bisschen versucht, Abwechslung reinzumachen und dann, wie gesagt, so, bevor ich Na'Sha da fertig hatte, Dantooine noch gemacht und so Zeugs. Aber ja, das ist eine Empfehlung des Hauses sozusagen. Wird auf dem Silbertablett hier für euch präsentiert und schön warm gehalten und so weiter.
Also es ist auch die Variante, wie ich es jetzt auch gespielt habe. Ihr findet auch bei uns auf der Webseite einen Link zu einer, ja, zu so einer Art Komplettlösung damals aus der PC Games. Wobei man halt bei so einem Spiel sagen muss, es gibt halt nicht wirklich so eine Komplettlösung, beziehungsweise die Komplettlösung, wenn ihr die spielt, dann spielt ihr halt definitiv eher so einen guten Charakter. So sind da die Entscheidungen getroffen worden. Ist ja auch mal vollkommen in Ordnung, das so zu machen. Und dort ist der Ablauf, also die empfehlen eigentlich auch da die gleiche Reihenfolge, weil sie macht halt storytechnisch und vom Fortschritt, wie man vorankommt, macht es halt am meisten Sinn und man muss halt nicht dann andauernd zwischen den Planeten hin und her reisen. Wenn ihr das natürlich viel wollt, ist das auch eine Möglichkeit, aber ihr findet bei uns auf der Webseite auch halt zu den Planetenhandlungsorten entsprechende Einträge und spielt die einfach sozusagen in dieser Reihenfolge nach, dann folgt ihr da auch grob sozusagen unserem Weg, den wir empfehlen. Und da kann man gut oder böse spielen, das könnt ihr euch aussuchen.
Ich hätte technisch noch gesehen noch einen Walkthrough an der Hand, der sowohl böse als auch gute Entscheidungen abdeckt, aber der ist halt komplett auf Englisch.
Den können wir auch hinzufügen. Also ich finde es ja vollkommen in Ordnung bei solchen Spielen, gerade wenn man die so nach knapp 20 Jahren dann nochmal wieder spielt, dass man da ruhig mal irgendwo ab und zu nachguckt, wenn man das Gefühl hat, dass man stecken bleibt. Also ich habe halt mal in diesem einen Walkthrough von der PC Games ab und zu mal ein paar Sachen nachgeguckt, weil die haben mich auf ein paar Sachen hingewiesen, die ich sonst wahrscheinlich übersehen hätte, weil das Spiel hat, wie es halt sich auch für ein CRPG gehört, man muss nicht jede Quest machen, die Hauptstory muss man natürlich machen. Es gibt halt viele optionale Quests, wo man halt sich entscheiden kann, hilft man den Leuten oder wie hilft man. Das hat auch häufig einfach dann eine gewisse Belohnung gibt es da und dann halt auch manchmal Punkte für die böse oder für die gute Seite.
Hab in unserem Skript mal eben schnell diesen Walkthrough eingefügt.
Genau, findet ihr bei uns unten auf der Webseite, unten bei den Links, wie dann auch den Link zu der Lösung der PC Games. Finde ich krass, die haben damals wirklich, 2005 war es dann, haben sie wirklich noch in ihrer Zeitschrift wirklich so Walkthroughs für so ein Rollenspiel halt abgebildet. Ist halt schon krass. Also die haben es halt natürlich so immer sehr, sehr gekürzt gemacht, weil du kannst natürlich dann nicht jede Redeoption durchgehen. Aber es kann einem so grob so einen Leitfaden geben. Schaut, dass ihr es auch selbst spielt, weil das gehört halt auch dazu.
Finde ich manchmal tatsächlich ein bisschen schade, wenn ich da an früher zurückdenke. Ich vermisse manchmal tatsächlich diese haptisch anfassbaren Lösungsbücher von früher, wo es da gab. Die gibt es ja heutzutage kaum noch. Wenn ich da so hoch in mein Regal gucke, habe ich ja noch hier für das gute alte Oblivion, was wir ja auch schon mal drüber gequatscht hatten, für Skyrim, für die Metal Gear-Reihe. Und ich hatte ja auch für das, was wir momentan spielen, für die Tomb Raider-Reihe, auch Lösungsbücher. Ich wünschte mir das tatsächlich auch sehr für KOTOR, für beide Teile. So ein Durchgang auf böse, ein Durchgang auf gut. Wenn's vielleicht gibt's das ja irgendwo und jetzt schreit irgendwo einer beim Zuhören gerade so. Ah!
Ja, lass es uns wissen. Also wenn es das als haptisches Buch gibt und ihr besitzt es, lasst es uns wissen.
Ich nehme es gerne.
Genau. Und wenn ihr es loswerden wollt, lasst es uns auch wissen. Ich vermittle gerne den Kontakt zum Stormy.
Ja, bitte. Lösungsbücher sind auf jeden Fall, auch wenn sie gut geschrieben sind, dann noch besser.
Irgendwann ist man diese ganzen Planeten durch, man hat dort Sachen erlebt, man hat optionale Sachen erlebt oder auch nicht. Gerade auch bei den optionalen Quests hatte ich das Gefühl, habe ich manchmal auch ganz gute Belohnungen gekriegt.
Oh ja, die optionalen Quests geben bessere Belohnungen als die Hauptquests, viel bessere.
Also wenn ihr das Gefühl habt, zum Beispiel im Kampf, ihr kommt irgendwie nicht so gut voran, schaut, was ihr noch so an optionalen Quests offen habt. Geht die doch vielleicht mal durch und entscheidet euch so, wie ihr es für richtig haltet und lebt mit den Konsequenzen und den Belohnungen.
Muss auf jeden Fall auch noch mal gesagt sein, wir wissen ja, kanonisch ist die Dame weiblich, Mitra, und sie ist eine Jedi. Aber das heißt nicht, dass ihr das so spielen müsst, ne? Das wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz festhalten hier. Ihr könnt natürlich der böse Tunichtgut schlechthin sein und ihr könnt ein Kerl sein und ihr könnt alles dazwischen sein. Das ist scheißegal. Macht, was ihr wollt. Es geht nur darum, dass es kanonisch eben so anders da passiert ist.
Irgendwann seid ihr die Planeten durch, ihr kommt nach Malachor und eigentlich das Wichtigste haben wir schon gesagt, es kommt dort ein Endkampf.
Das ist auch wirklich das Wichtigste auf Malachor, alles andere ist auch völlig egal auf Malachor.
Da liegt viel auch am Thema, wozu wir gleich noch kommen, dem Cut-Content, dass es da gefühlt recht schnell zu Ende geht.
Und kaum Inhalt gibt.
Es gibt dann halt den großen Kampf und entweder, was du vorhin schon gesagt hast, Sith gegen Sith oder Jedi gegen Sith. Und gibt dann halt ein Ende.
Beim Sith kannst du dann noch sagen, ich schmeiß die Alte in den Planetenkern oder ich tue das nicht. So wie bei Episode 6, wo Darth Vader hier den Imperator in den Todesstern unten reinschmeißt, ungefähr so. Aber ansonsten, ja, gibt's da leider dann großartig nicht mehr viel zu sagen. Und das ist auch so ein bisschen jetzt genau der Punkt, wo wir jetzt angekommen sind, wo leider meine Meinung über das Spiel plötzlich in den Keller rutscht. Meine Meinung über das Spiel ist sehr hoch und mein Endfazit über das Spiel ist auch sehr, sehr wohlwollend. Aber jetzt sind wir an dem Punkt im Spiel angekommen, wo meine Meinung so, also meine Stimmungskurve zu dem Spiel tatsächlich hart in den Keller rutscht. Mein Endfazit ist ja tatsächlich auch mit diesem Cut-Content praktisch verseucht. Deswegen spreche ich auch das auch dauernd an.
Wenn ich vergleiche, ich habe KOTOR 1 jetzt nicht nochmal durchgespielt, aber damals hatte ich das Gefühl, ich hatte so eine stetig steigende, gleichbleibende Motivationskurve bei KOTOR 1. Eher halt steigend. Also das Spiel fing eigentlich schon ganz gut an, aber je länger ich es gespielt habe, desto mehr Spaß hat es gemacht und ich fand, es hatte auch ein ganz brauchbares Ende. Also ich war damit zufrieden. Bei Teil 2 ist es halt so, sobald ich irgendwie in Telos auf dem Planeten war, hatte ich so einen richtigen Sprung nach oben. Da hat es richtig Spaß gemacht. Auch danach, nach Shaddaa fand ich zum Beispiel und auch Dantooine haben mir mega viel Spaß gemacht. Malachor.
Onderon hast du noch vergessen. Aber ja, da war es auch noch in Ordnung, weil da hatte man zum ersten Mal, hey komm, du hast einen ganzen Bürgerkrieg single-handedly ausgelöst und wieder gelöst. Also, das hat schon Spaß gemacht.
Natürlich auch das mit den Mandalorianern, diese Interaktion mit denen und so, das war schon ganz geil. Kurz vor Ende auf Malachor, man merkt einfach massig, es fehlt Inhalt. Und bevor wir jetzt auf die fehlenden Inhalte kommen, warum fehlt Inhalt? Da möchte ich ein bisschen was vorziehen.
Ja.
Das Spiel hatten wir erwähnt. Also ich habe es eigentlich ursprünglich mit BioWare assoziiert, aber es ist von Obsidian entwickelt worden. BioWare hat sozusagen nur ein bisschen assistiert. Und es gab da ein kleines Problem.
Ja.
Zuerst einmal haben die BioWare-Entwickler, also Obsidian hat schon angefangen, das Spiel zu entwickeln, bevor der erste Teil erschienen ist. BioWare war da irgendwie in der Kommunikation mit Obsidian nicht perfekt, würde ich es mal so sagen.
Und mit LucasArts.
Ja, die waren da nicht perfekt, weil Obsidian wusste gar nicht so genau, was passiert denn eigentlich am Ende von Teil 1 und mit so welcher Ausgangslage haben wir jetzt für Teil 2. Das haben sie erst erfahren, als der erste Teil raus war. Es hieß dann auch eigentlich, ihr habt Zeit und dann hat Obsidian vorgestellt, was sie da alles machen wollen und dann hieß es, ja, alles ganz gut, das klingt total gut und irgendwann gab es dann sozusagen diesen Anruf, scheiße, das Spiel muss Weihnachten fertig sein.
Fertig. Und ihr habt nicht Zeit bis Mitte, Ende 2005, also ich habe 2, 3 Interviews gelesen, wahrscheinlich sind die alle aus dem gleichen Source-Material, so wie es klang, aber...
Also sie hätten mindestens 6 bis 9 Monate mehr Zeit.
Genau, es hieß eigentlich wohl bis Mitte, Ende 2005 hätte das Spiel rauskommen sollen und nicht zum Weihnachtsgeschäft 2004. Ja, das war dann leider nicht vertraglich abgesichert. Das war eine mündliche Absprache. Also basically wurde auf diese mündliche Absprache dann geschissen. Und sie hätten es dann doch zum Weihnachtsfest 2004 rausbringen sollen.
Sie hätten natürlich auch sagen können, wir brauchen länger. Aber da ging es einfach um viel Geld. Ging um Bonuszahlungen.
Und Obsidian hatte Angst, dass sie dann richtig auf den Sack kriegen, wenn sie das nicht zeitig rausbringen. Und heutzutage Obsidian, ihr wisst, Outer Worlds, Fallout New Vegas und so weiter, bla, alles schön und gut. Aber damals waren die noch nicht so krass wie heutzutage. Da hätte eins auf dem Deckel vielleicht schwerer gewiegt als heutzutage.
KOTOR 2 war das erste Spiel von Obsidian. Obsidian selbst war in dem Sinne zwar eigentlich noch ein recht neues Studio, ist aber überwiegend aus ehemaligen Black Isle-Entwicklern entstanden. Hm. Black Isle, und da holen wir jetzt mal ein bisschen aus. Black Isle, die haben zum Beispiel Baldur's Gate 2, glaube ich, mitgearbeitet. Sie haben...
auf jeden Fall, also Icewind Dale haben sie mitgearbeitet.
Icewind Dale haben sie auf jeden Fall auch gemacht. Also die haben sozusagen schon den Kontakt zu BioWare gehabt. Und da gab es einige Entwickler, die haben halt gesagt, gut, wir gründen jetzt unsere eigene Firma. Sie hatten dann die Chance für BioWare wieder ein Spiel zu machen. Man kannte sich ja also schon auch irgendwie in gewissen Konstellationen. Vielleicht wurde es deswegen auch nicht vertraglich festgehalten, wie lange sie Zeit haben. Es führte auf jeden Fall dazu, dass sie massig Crunch natürlich hatten und dass sie extrem viel kürzen mussten. Extrem viel. Und das merkt man, je weiter man nach hinten kommt.
Oh ja.
Je früher man im Spiel ist, das sind sozusagen die Teile, die konnten sie eigentlich so mehr oder weniger umsetzen, wie sie es wollten.
Du merkst es auch nicht nur an der Story, du merkst es auch am Detailgrad der Welt, in der du dich bewegst. Und am Detailgrad generell, dass praktisch Telos oder Peragus auch sogar noch, sind super krass detailreich modelliert und so weiter und du hast ständig irgendwo eine Leiche oder irgendwo einen Container oder sonst irgendwas rumliegen. Je weiter du hinterkommst und vor allem sobald du nach Malachor kommst, die Welt ist eintönig und scheiße. Es tut mir leid. Vielleicht zwei Leichen irgendwo noch in die Gegend gerotzt, damit es nicht komplett leer ist, aber das war's.
Gerade noch auf Telos und Nashadar ist es ja wirklich so, man ist in einer richtigen Welt, da passieren sozusagen durch diese optionalen Nebenquests hat man das Gefühl, ne, da passiert auch viel. So wie man sich das eigentlich, wie man es heute im Baldur's Gate 3 oder sowas hat, da kann man ja auch der Hauptstory folgen oder man macht das Spiel dreimal so lang und macht den ganzen Kram nebenbei. Und je weiter man im Spiel vorkommt, es verengt sich wieder. Man ist sozusagen irgendwann dann wieder in so einem Schlauch, den man eigentlich nur noch abspielen kann. Man hat nicht mehr diese Freiheit. Und vielleicht erwähnst du einfach mal ein paar gekürzte Inhalte, weil, das sage ich schon mal vorweg, über viele Mods könnt ihr euch diese Inhalte teilweise wiederherstellen. Die Entwickler mussten natürlich teilweise, also weil es ja nicht ausgearbeitet war, sonst wäre es auch im Spiel komplett drin gewesen. Es war nicht vollständig ausgearbeitet, das heißt, es ist vielleicht nicht so, wie es Obsidian exakt umgesetzt hat, aber die haben sich halt versucht, grob dran zu halten. Und was haben die denn zum Beispiel so reingebracht?
Okay, ganz kurz, bevor ich den Cut-Content praktisch jetzt mal so teilweise als eine Auswahl aufzähle. Es gibt eine Mod, die nennt sich TSLRCM, die Sith Lords Restored Content Mod. Mit der habe ich jetzt zum allerersten Mal gespielt. Es tut mir weh. Ich habe dieses Spiel so oft und so lang und so viel gespielt und ich habe nicht gewusst, was ich alles verpasse. Das ist Wahnsinn, was du alles verpasst, wenn du diese Mod nicht drin hast. Es sind so viele Dialoge, die fehlen. Es fehlt so viel Backstory. Es fehlen Spielabschnitte komplett. Es fehlen Items ohne Ende. Es fehlen Charaktere sogar. Es fehlen ganze Questabschnitte, wie zum Beispiel hier die HK50/51 Droidenfabrik. Kann man fast sagen, die persönliche Companion-Quest von HK47. Ich meine, einen Droidencharakter, den wir schon aus dem ersten Teil kennen, der auch einer der größten Fanlieblings überhaupt ist in KOTOR 1 und 2 und auch in Tor, der kommt da ja auch vor. Der ganze, ein ganzer Droidenplanet namens M487 wurde komplett geschnitten. Das komplette Schicksal von Baodur, also die Geschichte von Baodur, ist fast vollständig nicht drin. Auch kannst du normalerweise deinen Companions teilweise Fähigkeiten beibringen, die du auf selber als Charakter lernst. Das fehlt bei Baodur komplett. Also Baodur ist der komplett zerkatteste Charakter sozusagen überhaupt im Spiel. Zwischen Kreia und den anderen Companions gibt's immer wieder Reibungspunkte, gibt's immer wieder sozusagen kleine Story-Arcs, die sich über das ganze Spiel hinwegziehen. Die fehlen noch und nöcher. Also es ist Wahnsinn, was alles fehlt. Und das ist nur eine Auswahl, wie gesagt. Wir haben im Artikel, falls ihr interessiert seid, haben wir aus einem englischen Wiki die Seite für den Cut-Content mal verlinkt. Da könnt ihr mal reingucken, da könnt ihr euch mal, wenn ihr Interesse habt, durchlesen, was bei diesem Spiel alles rausgeschnitten wurde, weil es einfach zeitlich nicht machbar war, es einzubauen. Ein Riesenteil davon, ich würde schätzen, zwischen 70% und 80% wurde durch diese TSL-RCM Restored Content Mod wieder reingefügt. Und es ist Teil, also zu großen Teilen ist es richtig cool, mit dieser Mod zu spielen. Ich hätte im Vornherein nicht gedacht, weil es gibt ja auch viele Stimmen, die sagen, ah, die Restored Content Mod, die braucht man nicht. Das ist egal, das interessiert doch keinen. Das sind doch nur Dialoge. Da sind wir aber wieder bei dem Punkt, KOTOR 1 und 2 leben von ihren Dialogen. Und klar, wenn du das Spiel vielleicht zum 40. Mal durchgespielt hast, dann skippst du jeden Dialog durch bis zum Gehtnichtmehr. Aber wenn du, so wie ich, zum ersten Mal seit Jahren wieder innehältst und nicht Dialoge skippst und dir tatsächlich die Dialoge gibst, weil sie sind neu, du kennst sie noch nicht, dann will es schon was heißen. Ich würde jedem empfehlen, tatsächlich mal mindestens einen Run mit der Restored Content Mod vielleicht mal einfach mal anzuschmeißen und mal zu gucken, was da so alles gefehlt hat, was man vielleicht noch nicht alles kennt. Ich bin immer ein Fan davon, wenn man etwas Altes spielt, was man eigentlich dachte, man kennt es schon bis zum geht nicht mehr und hat schon wirklich alles rausgezuzelt, was es nur geht in diesem Spiel. Und dann hat man tatsächlich doch nochmal was Neues.
Das ist natürlich immer geil. Wobei man natürlich auch mal sagen muss, natürlich war es jetzt für Obsidian später, also Interviews gab es auch immer, gab es in der Regel erst alle ein paar Jahre später. Jetzt auch gerade wieder im Zuge der Neuveröffentlichung für die Switch zum Beispiel kam dieses Thema mit dem fehlenden Content natürlich auch wieder mal vermehrt auf. Natürlich ist es normal, dass ein Entwickler immer mehr plant und immer was streicht. Aber es wird hier sehr, sehr deutlich gemacht von den Entwicklern von Obsidian, zum Beispiel auch vom leitenden Entwickler, dem
Chris Avellone,
von dem haben wir auch ein Video verlinkt, wo auch viel zur Geschichte des Spiels erzählt und was da geschnitten wurde. Und man merkt richtig, sie hatten da wirklich viel geplant und auch wenn sie vielleicht nicht alles umgesetzt hätten, was wie gesagt normal ist in so einer Entwicklung, weil irgendwann muss so ein Spiel fertig werden und da muss immer gekürzt werden. Das ist, gehört dazu. Aber wenn man da sieht, was da wiederhergestellt wird, es ist richtig, richtig viel. Und also auch wenn ihr das Spiel schon zigmal gespielt habt, nehmt es doch vielleicht einfach mal als Grund, das damit zu spielen. Ihr erfahrt einfach noch mehr. Das Spielgefühl ist einfach noch besser. Ich habe es jetzt ohne die Mod gespielt. Generell ist das Thema Mods in diesem Spiel, denke ich mal, heutzutage recht wichtig. Bei Oblivion hatten wir es damals auch als großes Thema. Es ist meiner Meinung nach eh ein Thema, was sich bei Rollenspielen anbietet, Mods. Ich habe jetzt auch teilweise, also zu Beginn habe ich ohne Mods gespielt. Ich habe dann allerdings selbst einige Grafikmods mir installiert.
Also Grafik- und Gameplay-Mods kann ich bei dem Spiel auch sehr empfehlen. Also diese Restored-Content-Mod ist auf jeden Fall für, wenn ihr mal Bock drauf habt, gebt dem mal ein Go. Und Grafikmods und Gameplay-Mods würde ich mittlerweile als vielleicht sogar fast Must-Have deklarieren. Das Spiel ist alt, da kann man gern mal ein paar Grafikmods drüber schüsseln, damit das vielleicht ein bisschen knackiger noch heutzutage aussieht. Es wird kein Call of Duty oder Baldur's Gate-Niveau erreichen, aber vielleicht, keine Ahnung, zumindest ein Counter-Strike in seinen jungen Jahren vielleicht.
Typische Sache, die zum Beispiel einer der Grafikmods macht, die ich habe, ist, dass zum Beispiel einfach der Himmel schöner aussieht. Und das ist einfach gerade für die Immersion. Also wenn man so vergleicht, dann so Bilder ohne und mit, es macht einfach schon einen riesigen Unterschied. Mm. Oder auch bei den Gameplay-Mods.
Das Abschwenken der Kamera. Man hat ja zwei Varianten, wie man das Spiel spielt. Also entweder man hat die WASD-Steuerung, Aber hier sind A und D tatsächlich die Kamera und nicht die Figur. Man kann dasselbe aber auch über die Maus machen. Aber die Maus hat so eine ganz komische Achsenverteilung, dass praktisch du dauerhaft, wenn du versuchst, mit der Maus zu steuern, deine Sicht nach oben oder unten abschwirrt sozusagen. Und es gibt Mods, die das praktisch in der, außer in der Ego-Perspektive, wo du hin und wieder mal genau gucken kannst, praktisch dieses Hoch und Runter komplett ausschaltet, damit du immer auf einer guten Liege bleibst, praktisch sozusagen, wo du gucken kannst. Oder hier so Gameplay-Zeug, wie zum Beispiel das wieder hier in der Ebonhawk, in unserem Raumschiff. Da sollte zum Beispiel eine Laborstation sein. Wir haben eine Werkstation, da können wir Waffen und Ausrüstung und bla, der Hund, weiß nicht was, noch alles hier machen an Zeugs. Aber wir haben keine Laborstation, an der wir Medikits und so weiter craften können. Oder Booster. Es gibt hin und wieder so eine spezielle Instanz der Ebonhawk, wo du immer reingebordet wirst, wenn gerade ein Kampf in der Ebonhawk stattfindet. In dieser Instanz ist diese Laborstation vorhanden, lustigerweise. Aber in jeder normalen Instanz von der Ebonhawk nicht. Und dementsprechend gibt's Mods, die das praktisch fixen, dass du immer eine Laborstation zur Verfügung hast. Und nicht nur dann, wenn du sie eigentlich gerade nicht brauchst.
Bei Oblivion hatten wir ja vor allem Nexus-Mods empfohlen. Ja. Diesmal ist es deiner Meinung nach sozusagen nur die, in Anführungsstrichen, zweite Wahl. Also gut, wenn ihr eh schon Nexus-Mods nutzt und vielleicht zum Beispiel deren Tool auch habt, ist das auch schon ganz gut. Aber noch besser, deiner Meinung nach, ist da Deadly Stream, weil da noch mehr Mods sind, die es halt auch nicht bei Nexus-Mods gibt.
Ja, das hat sich aus der Modding-Community, sage ich jetzt mal, ein bisschen herauskristallisiert. Ich bin erstmal direkt hier Steam Workshop, weil ich habe ja die Steam-Version von KOTOR 2. Das ist wohl laut Modder-Community anscheinend ein ziemliches No-Go. Hab lieber die Retail-Version oder die GOG-Version. Geht auf Deadly Stream, da gibt's extremst viele Mods für KOTOR 1 und 2. Und alles, was nicht auf Deadly Stream ist, gibt's auf Nexus Mods. Also, ihr wisst Bescheid.
Wir waren vorhin ja schon mal ganz kurz, so bei Thema des Cut-Contents waren wir schon mal ganz kurz bei Obsidian und BioWare. Wenn man sich das anguckt, wie gesagt, ich habe das Spiel eigentlich mit BioWare assoziiert, bevor wir jetzt drüber geredet hatten. Dann kann man sozusagen, wenn man von KOTOR 2 guckt, 6 Jahre nach vorne und 6 Jahre nach hinten bezüglich BioWare, dann sieht man da in der Zeit, was die Firma so veröffentlicht hat. Da hatten wir ein Baldur's Gate. Da hatten wir ein Icewind Dale, was von den Black Isle Studios war. Wie gesagt, Black Isle Studios, einige Leute, die dann Obsidian gegründet hatten. Da hatten wir Baldur's Gate 2, wir hatten Neverwinter Nights, wir hatten Icewind Dale 2, wieder von den Black Isle Studios. Wir hatten Star Wars Knights of the Old Republic und gehen wir nach hinten weiter, gab es dann Jade Empire, Neverwinter Nights 2, wieder Obsidian. Ein Witcher, was in dieser Auflistung eigentlich nur drin ist, weil es benutzt die Engine von Neverwinter Nights. Wir haben Mass Effect.
Oder die Dragon
Mass Spiele. Effect 2 Dragon und Age. Dragon Age Origins, also auch den Start der Dragon Age Serie.
Mir ist bei deiner, möchte ich ganz kurz reinkotzen hier zwischenrein, mir ist bei deiner Auflistung, die du da geschrieben hast, erst zum ersten Mal überhaupt aufgefallen, wie scheiß viele Spiele von BioWare ich eigentlich gespielt habe. Das ist Wahnsinn. Ey, die ganzen Baldur's Gate Spiele, die ganzen Icewind Dale Spiele, auch in meiner Kindheit schon teilweise mit Icewind Dale 1 und so Sachen. Oder mit Baldur's Gate 1 auch. Und dann viel später noch die ganzen Mass Effect-Spiele und so weiter. Ey, das ist Wahnsinn! Was mich BioWare und auch Obsidian, aber BioWare vor allen Dingen schon begleitet in meinem Spieleleben sozusagen.
Die Liste, die hier ist, ist jetzt nicht unbedingt vollständig, weil man müsste vielleicht dann auch noch erwähnen, es gab dann 99 zum Beispiel auch noch ein Planescape Tournament, was, glaube ich, die Baldur's Gate Engine verwendet hat und von den Black Isle Studios war. Ne, BioWare stand damals für qualitativ hochwertige Rollenspiele, die auch immer grafisch auf der Höhe der Zeit lagen. Dazu gehört auch die Odyssey Engine, die jetzt hier im Spiel verwendet wird. Ist eine Weiterentwicklung der Aurora Engine, die in Neverwinter Nights genutzt wurde. Für so ein Rollenspiel hat die schon grafisch echt einiges aufgefahren. Also die hat auch die Rechner jetzt nicht gerade wenig gefordert, kann man dazu auch sagen. Bei Teil 2 kam jetzt wahrscheinlich auch noch hinzu aufgrund dieses Entwicklungszeitdrucks. Der zweite Teil war gerade im Release-Zeitpunkt, war da am PC häufig auch ein bisschen absturzfreudiger. Das gehörte einfach dazu. Es wurde später größtenteils rausgepatcht. Also ich hatte jetzt zum Beispiel die ganze Zeit über keine einzigen Abstürze, aber die Good Old Games Version und auch wahrscheinlich jetzt die Steam Version sind auch wahrscheinlich die letzten gepatchten Versionen. Also sprich, da wurde dann später noch nachgearbeitet.
Also die Steam-Version ist der erste Teil in 2 Durchläufen jeweils einmal gecrashed. Der zweite Teil in 6 Durchläufen, glaube ich, auch 2-mal gecrashed. Also beiden die Steam-Version. Also es hält sich definitiv in Grenzen. Da bin ich von Bethesda-Spielen Schlimmeres gewohnt.
Natürlich haben die Bugs und ich habe auch gelesen, gerade Teil 2, da passiert es manchmal, dass dort auch mal Begleiter verschwunden sind und dann musste man halt einen älteren Spielstand laden. Das haben sie aber wohl alles mit der, also die meisten Sachen haben sie halt mit der Zeit dann noch rausgepatcht. Wir waren jetzt also gerade bei BioWare. Obsidian hatten wir schon vorhin erwähnt. 2004 war eigentlich das erste Spiel. Wer jetzt denkt, so Obsidian, Stormy hat ja auch schon erwähnt, also die haben später an Neverwinter Nights 2 gearbeitet, was man kennt auf jeden Fall, Fallout New Vegas. Sie haben Alpha Protocol, sie haben an Dungeon Siege 3 mitgearbeitet, sie haben ein South Park Rollenspiel gemacht. Sie haben dann aber 2015 auch mal angefangen mit Pillars of Eternity, eher sozusagen mal ein größeres Rollenspiel und auch ein erfolgreiches Rollenspiel zu machen, was halt nicht unbedingt vorher schon den ersten Teil vom anderen Studio hatte. Mit Pillars of Eternity 2 gab es dann ja 2018 Nachfolger mit The Outer Worlds. 2019 haben sie dann auch, finde ich, ein sehr schönes Space-Rollenspiel gemacht.
Besseres Starfield, aber das ist ja, nur meine Meinung. Ja,
ein bisschen anderen Scope. Ich würde sagen, auch vielleicht ein bisschen kleiner als Starfield, aber auf jeden Fall sehr gut. Und man auf kann einfach Fall. Nur sagen, ja, Obsidian ist halt, also die stehen halt für absolut geile Rollenspiele.
Ich muss noch mal ganz kurz, hier noch mal kurz ein bisschen an die Oberfläche extra ziehen. Fallout New Vegas und South Park The Stick of Truth waren einfach für jeweils ihr Genre, in dem sie sich befunden haben, einfach nur absolute Perlen. Also es tut mir leid, da kann ich absolut nichts drauf kommen lassen auf die beiden Spiele. Es ist Wahnsinn. Also das habe ich auch in meiner persönlichen Review nochmal mit verankert. Obsidian Entertainment ist einfach gut. Von denen kommt eigentlich nur Gutes. Von denen kommt nichts Schlechtes.
Ja, nur um zu sagen, wir haben jetzt nicht alle Obsidian Entertainment Spiele erwähnt. Es gab auch noch
viele.
Genau, aber viele und vor allem gerade die Rollenspiele. Und es war halt ein Studio, was gerade, finde ich, in den ersten Jahren seines Bestehens vor allem Fortsetzung von bekannten Marken. Also sowas wie auch, ne, im Fallout New Vegas war ja auch dann wieder für Bethesda eine Arbeit, wo sie aber eigentlich dann eher zurück zu Fallout 1 und 2, zumindest von der Location gegangen sind. Und man muss auch sagen, Black Isle, das waren ursprünglich auch die Fallout-Entwickler, damals halt noch für Interplay. Also das sind Leute, das sind Leute, die arbeiten seit mehr als 20 Jahren an Rollenspielen. Und die haben es halt drauf, einerseits Geschichten zu erzählen, sie haben es gut drauf, diese Interaktion glaubhaft zu machen, die Kämpfe glaubhaft zu machen. Und sie haben es häufig genug bewiesen, dass sie es auch in unterschiedlichen Welten mit unterschiedlichen Engines auch gut umsetzen können. Also kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr zu viel Zeit habt, spielt einfach mal alle Obsidian Entertainment Spiele. Ihr werdet viel Spaß haben.
Oh ja.
Aber ihr braucht auch sehr viel.
Wenn du jetzt sonst nichts mehr hast, was fandest du denn jetzt eigentlich an diesem wunderschönen Spiel namens Knights of the Old Republic 2 nicht so gut oder verbesserungswürdig?
Das ist ein super Stichwort. Also, was ich verbesserungswürdig fand, also, ich muss dazu ein bisschen zurückgreifen. Warum war ich damals von Knights of the Old Republic 2 enttäuscht? Weil ich ein gutes Jahr vorher den ersten Teil gespielt habe. Und dieser erste Teil für mich wirklich eine Offenbarung war. Weil einerseits mochte ich Star Wars. Ich mochte Rollenspiele. Es war ein wirklich ausgezeichnetes Rollenspiel. Fantastisch umgesetzt. Die Kämpfe haben mir damals viel Spaß gemacht. Und es kam kurze Zeit später, also ein zweiter Teil raus. Und meine Erwartungen waren zu hoch. Das ist im Rückblick mein Hauptproblem mit KOTOR 2. Generell fand ich die Einführung jetzt beim Spielen, es hat mir halt zu lange gedauert, bis ich in der offenen Welt war, auch wenn du sagst, das war im ersten Teil auch so, gefühlt, und Gefühle sind bei Computerspielen ja auch immer wichtig, gefühlt war ich damals schneller sozusagen in der offenen Welt. Es kann auch sein, dass mich da meine Erinnerung täuscht, möchte ich nicht ausschließen.
Tutsi, spiel den ersten, dann weißt du's.
Ich werde den ersten Teil irgendwann spielen, wenn wir dafür einen Termin festsetzen, dass wir dazu eine Folge machen. Das wird ein bisschen dauern, weil wir Rollenspiele sind immer ein bisschen was Besonderes. Wir können nicht zu viele Rollenspielfolgen hintereinander machen, weil die Vorbereitung, Nachbearbeitung etc., das ist doch immer... Das
dauert immer zwei, drei Momente.
Ist immer etwas zeitintensiver und die Zeit muss man haben und die will ich dann auch für so ein Spiel haben, weil es wäre halt schade, zu wenig Zeit für so ein Spiel zu haben. Generell hatte ich teilweise das Gefühl... So insgesamt zusammengefasst, meine Erwartungen waren zu hoch, weil eigentlich hat das Spiel genau das gehabt, was ich am ersten Teil schon mochte. Also auch diese, das ist ein Rollenspiel, man kann die ganze Zeit in diesem Spiel die Kämpfe pausieren, was auch empfehlenswert ist, damit man seinen Charakteren Anweisungen geben kann. Die kämpfen sonst auch automatisch, aber Ja.
Nicht immer zu.
Ja, genau. Es ist.
Ja, zu wollen.
Es ist nicht immer perfekt. Man selbst wird dann halt einige Sachen anders machen. Aber es ist, finde ich, wirklich ein flottes Kampfsystem. Und es hatte ich tatsächlich anders in Erinnerung. Die Animationen aus heutiger Sicht wirken sie halt natürlich steif, aber das war damals für mich nie.
Meinst du eigentlich, das wollte ich dich fragen, das können wir jetzt auch meinetwegen live im Podcast machen. Die Animationen, meintest du die hauptsächlich auf deinen Hauptcharakter bezogen oder generell?
Ja, eher generell, aber vor allem auch auf den Hauptcharakter.
Finde ich lustig.
Aber das ist was ich...
Der weibliche Charakter sehr viel weniger steif ist als der Mensch.
Ja, das kann sein. Das kann sein. Das ist, ich habe vermutlich auch damals, also im ersten Teil habe ich sicherlich auch mal einen weiblichen Charakter. Aber ich meine, generell ist es einfach, dass die Charaktere heute vielleicht leicht steif wirken. Das liegt auch, wie gesagt, es ist ein Alter, ne? Es sind jetzt bald 20 Jahre, das Spiel alt. Ja, also Hauptkritikpunkt, wie gesagt, Kamera lässt sich alles fixen. Auch das war damals für mich nicht ein großer Kritikpunkt. Hauptkritikpunkt ist einfach der Anfang, der mir einfach zu lange graue Korridore liefert. Das aus damaliger Sicht ich einfach enttäuscht war, dass sie halt nicht noch so viel oben drauf gelegt haben, was, wenn man halt berücksichtigt, die Zeit der Entwicklung, die sie hatten, und dass es ja immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel ist, sind das eigentlich Kritikpunkte, die eher verblassen. Da muss ich sagen, also es gibt ja manchmal so Momente, wir hatten das gemeinsam bei Shadows of the Empire, dass man denkt so, man hat das Spiel irgendwie als besser gesehen, als es dann beim Wiederspielen war. Man war da so ein bisschen enttäuscht. Ich meine, es war immer noch ein gutes Spiel, aber ich war so ein bisschen enttäuscht. Bei diesem Spiel war ich halt positiv überrascht, wie gut sich das eigentlich gehalten hat, wie viel besser es war, als ich es in Erinnerung hatte.
Bei mir war es halt eher der Punkt, dass der zweite Teil war der erste KOTOR-Teil, den ich gespielt hatte. Ich habe den ersten Teil erst irgendwann viel später zum ersten Mal gespielt. Da hatte ich den zweiten Teil schon mehrfach durchgehabt. Also dieses Jahr habe ich den ersten Teil häufiger gespielt als in meinem kompletten restlichen Leben davor. Und das Einzige, was ich wirklich extrem schade finde, was man besser machen könnte, bla bla, aber was wirklich halt mir tatsächlich ein bisschen sehr an der Organik nagt, sage ich jetzt mal, ist wirklich diese unglaubliche raue Menge an Cut-Content, was so viel Geschichte einfach wirklich entfernt hat aus diesem Spiel. Und ich bin ein Sucker für Geschichte, für gute Stories. Ich liebe gute Stories. Wenn die gut erzählt sind, noch besser. Wenn die auch noch gut rübergebracht sind und praktisch dafür sorgen, dass man selber voll drin ist und mit Emotionen mit dabei ist. Ah, Liebe dafür. Aber das hat zum Ende hin bei KOTOR 2 leider wirklich extrem gefehlt. Auch wenn ich sage, dass der Anfang und die Mitte des Spiels geil ohne Ende waren. Ich hatte die ganzen Stories der einzelnen Charaktere haben mich viel mehr tatsächlich nochmal interessiert als die vom ersten Teil. Beim ersten Teil hat mich die Hälfte der Besatzung der Companions, die man dabei hatte, hat mich genervt ohne Ende. Beim zweiten Teil, also hier Bastila und Carve, gerade die, wo im ersten Teil eigentlich diejenigen sein sollten, die dich die ganze Zeit an der Hand haben, links und rechts, und du bist so derjenige, der in der Mitte mitschwingt und ja, Papa, Mama, bla bla bla. Gerade die zwei gingen mir am allermeisten auf den Sack. Die eine mit ihrem Jedi, Jedi ja, Jedi immer und Jedi sowieso. Und wenn du irgendwas Anti-Jedi, dann du tot. Und die andere praktisch, also der andere, du die ganze Zeit am Nölen, am, ja, meine Familie ist tot. Das ist beim ersten Mal traurig. Das ist beim zweiten Mal vielleicht immer noch traurig. Ab spätestens am dritten Mal geht's auf den Sack, wenn er dir dann erzählt, meine Familie ist tot. Im zweiten Teil waren die Charaktere gar nicht mal so, dass sie mir ständig auf den Sack gegangen sind. Also ein, zwei Charaktere sind dabei. Hier Goto zum Beispiel. Den, ja, aber der ist hauptsächlich eher nicht gut ausgearbeitet, als dass er mir wirklich auf den Sack geht. Ansonsten Hanha. Hey, es tut mir leid, aber gerade, ich weiß, Hanha ist ein Fan-Liebling, aber der gute Wookie geht mir in Teil 2 hart auf die Nüsse. Für mich persönlich hat der zweite Teil so viele Sachen besser gemacht, vor allem in Bezug auf Story und Companions. Es ist nur einzig und allein dieser große Punkt, der irgendwann ab Malachor, kurz vor Malachor bis durchgehend Malachor, eben das Endgame, was dann für ein Arsch ist und was
aber
ich das sehr schade ein finde.
Großteil davon kannst du ja über diesen Mod dir jetzt zurückholen. Einen guten Teil.
Einen kleinen Teil. Also Malachor ist immer noch, fehlt immer noch viel.
Aber ich meine, das wird nie kommen. Aber ich möchte kurz vielleicht, ja, bevor wir zum Fazit kommen, wirklich die Sachen, die mich positiv überrascht haben. Das war wirklich diese gute Einführung, dieses Tutorial. Wir hatten,
okay, mach mal.
Wir hatten vorhin schon drüber.
Ich liebe das Spiel, ich brauche kein, ja, gutes Fazit mehr.
Ja, also, ja, mach, genau, mal. Aber also das Tutorial richtig, richtig gut. Man kommt richtig gut rein. Das Spiel, ich habe einerseits gerade graue Korridore zu Beginn auf der Station, aber andererseits das Spiel bringt einen wirklich langsam rein, Schritt für Schritt, dass man, wie gesagt, gut ankommt, gut mitgenommen wird, gut die Mechaniken lernt, dass man das eigentlich wirklich gut alles meistern kann. Natürlich generell diese ganze Star-Wars-Kram, helle, dunkle Seite und so und die alte Krähe, wir haben vorhin auch ein bisschen über sie gelästert, aber kein Vergleich zu Bastia und Card, gebe ich dir recht. Sie hilft einem auch viel dabei, halt von der Geschichte zu sehen, also man kann auch viel mit ihr interagieren, auch wenn viel gecuttet wurde und kann dann noch mehr erfahren und hat dann vielleicht durch sie dann auch noch ein bisschen andere Blickweise. Es gibt generell im ersten Teil des Spiels halt viel Geschichte, die nicht unbedingt relevant ist, die einem aber halt Background gibt, gerade wenn man den ersten Teil nicht gespielt hat. Und ich mag wirklich, ich habe es vorhin schon gesagt, diese rasanten Kämpfe, natürlich die Musik, weil, gut, das sind wir generell ein Plus von allen Star Wars Spielen. Ja. Star Wars Musik, dynamische Musik, die dann halt auch im Kampf anschwillt und sowas. Also, ne, wo du, ne, also dynamische Musik, die ja auch einfach passt, die dich reinbringt, die dich reinzieht. Ich fand's generell geil, dass ich hier meistens halt mit einer Kombination aus zwei Jedi plus einem wirklich anderen Charakter gespielt habe und nicht immer nur mit kompletten Jedi-Truppen, wenn ich die Chance hatte. Mir hat Pazak, gab's auch im ersten Teil, aber ich habe tatsächlich mehr Pazak gespielt, als ich wollte. Es macht Spaß, weil du bist dann bei irgendeinem Händler, ja, du findest dann wieder irgendwelche geilen Karten und dann habe ich immer, da habe ich wieder Bock, einfach mal wieder die NPCs abzuklappern und einfach mal wieder eine Runde zu spielen. Oder vielleicht gab es da noch irgendwie eine Quest, die ich vorher noch nicht so richtig angegangen bin, weil ich einfach noch nicht so die geilen Karten hatte, weil es gibt auch ein, zwei Quests, die Pazak bezogen sind. Die kann man dann einfach nochmal angehen. Und generell, das ist mir aufgefallen, viele NPCs sehen immer noch gleich aus, aber im Vergleich zum ersten, ja, Teil, ja, ist es schon deutlich weniger.
Und die NPCs, die gleich aussehen, sehen nicht so scheiße aus wie im ersten, ja, Teil.
Auch das ist richtig.
Weil da gibt's nämlich dieses Schema, was bei KOTOR so war, die Light-NPCs und die Nicht-Light-NPCs. Und die Light-NPCs sahen ja sowas von scheiße, ja, aus. Das sind die, wo du auf Taris ganz am Anfang ohne Ende siehst, wo so richtig low poly und wenig poly ohne Ende sind. Also, oh, die sehen aus. Da möchte ich weinen teilweise. Das sind halt für alte Spiele. Also, ey, selbst für KOTOR 1 Verhältnisse, die low poly light Version von den NPCs, die waren mindestens nochmal hier vor 4 Jahren waren die vielleicht in, aber nicht zu der Zeit, wo KOTOR 1 rauskam. Aber trotzdem, die meisten Charaktere ähneln sich sehr. Du hast sozusagen immer wieder einen Angriff der Klonkrieger.
Ja, aber es hält sich in Grenzen. Man muss auch einfach das Alter berücksichtigen, die Anzahl an Charaktere. Das war in anderen Spielen zu der Zeit definitiv nicht anders. Zumindest in Spielen, die einfach so eine Menge und so eine große Welt dargestellt haben. Kommen wir doch zum Fazit. Stormy, ich würde sagen, ich fange an, wenn es für dich in Ordnung ist.
Ja, ja, natürlich.
Auf einer Skala von 0 bis 10, wie gesagt, geht es im Endeffekt wieder darum, Punkte zu vergeben. 10 Punkte ist beste Spieler aller Zeiten. 0 Punkte verbrennt es und verbuddelt es und sorgt dafür, dass es niemand mehr spielt. Für mich ist es eigentlich ein Spiel, was zeigt, was BioWare bzw. Firmen, die für BioWare gearbeitet haben, zu den besten Zeiten des Studios liefern konnten. Wenn man das spielt, man glaubt wieder an das Gute in BioWare. Das Gute in solchen Studios, dass halt solche Spiele umgesetzt werden können. Es ist einfach ein fantastisches Spiel. Grandiose Welt, leider ein paar Schwächen, vor allem gegen Ende. Wenn man das weiß, und das wusste ich damals nicht, als ich es gespielt habe, dann weiß man das Spiel ganz anders wertzuschätzen. Wie gesagt, 20 Jahre später sind jetzt auch meine Erwartungen an das Spiel nicht mehr so hoch gewesen. Und wenn ich das runterrechne, dann komme ich einfach auf eine 8,5 von 10, weil der erste Teil ist für mich immer noch ein Tick besser, weil es einfach noch überraschender war. Es ist eine 8,5 von 10 und ist ganz knapp bei mir vor einer 9, aber ich musste deswegen jetzt auf die 8,5. Ich bin sozusagen auf die 8,5 runtergegangen. Und Stormy, dann bist du dran.
Ja, also für mich ist, ich nehme die Wertung jetzt vorweg. Das meiste aus meinem Fazit habe ich ja schon gesagt, auf die ein oder andere Art und Weise. Aber ja, der zweite Teil, eine glatte 9 von 10. Und ist bis heute mit auch einer der Gründe, warum ich Obsidian einfach super finde. Weil alles, was ich von Obsidian gespielt habe, war eigentlich nur gut. Ob das jetzt ein Fallout, ein South Park oder was weiß ich was war, hat mich immer alles begeistert und ich finde es bis heute wirklich sehr traurig, dass der Publisher LucasArts damals die Release-Zeit vorgezogen hat, sage ich mal. viel Uncut-Content praktisch verursacht hat, viel einfach dem Schnittmesser zum Opfer gefallen ist. Die meiste Zeit des Spiels merkt man es nicht, aber zum Ende hin merkt man es geballt und das ist traurig, weil dieses Spiel ist gut, es ist sehr gut und es ist gut genug, dass es ein gutes Abschlussende verdient hätte. Das hat es aber in der Vanilla-Form leider so nicht. Selbst mit der Restored-Content-Mod, die ich hatte, lässt das Spiel trotzdem noch ein bisschen was zu wünschen übrig. Man merkt es einfach und es wird sich auch nicht mehr ändern. Es sei denn, es wird vielleicht irgendwann doch nochmal ein Remake gemacht mit dem fehlenden Content, mit den Originalentwicklern. Who knows? Nichtsdestotrotz ist KOTOR 2 eines der besten Spiele, eines der besten Star Wars Spiele aller Zeiten. Zusammen mit dem ersten Teil. Ich persönlich finde den zweiten Teil ein bisschen besser, aber das ist eure Meinung. Ihr könnt euch da selber ja praktisch sozusagen nochmal hinstellen und sagen, nein, Stormy, du hast Unrecht. Das ist okay, das könnt ihr machen. Das ist meine Meinung. So, und da haben wir es jetzt.
Mal im Vergleich zu Oblivion. Bei Oblivion hast du damals eine 10 von 10 vergeben für Oblivion. Ja. Ich habe eine 7 von 10. Das heißt, für dich kommt es nicht ganz an Oblivion ran. Für mich ist es ein gutes Stück besser als Oblivion.
Beinerei!
Im Endeffekt sind solche Wertungen dann ja auch immer, wie gesagt, subjektiv. Wie Stormy gesagt hat, ich verspreche jetzt einfach, dass wir vor Folge 450 KOTOR besprechen werden.
Ich denke auch. Es werden vielleicht noch zwei, drei Spielchen dazwischen kommen, aber KOTOR 1 wird dem... Also vielleicht!
Es wird sogar noch dieses Jahr kommen. Ja, es wird mit Sicherheit auch noch vor ein anderes Star Wars Spiel kommen, weil da gibt's auch Spiele, die sind nicht ganz so tiefgängig, über die ich aber unbedingt reden muss.
Ach so, ja, ich erinnere mich. Okay, ja gut.
Genau, das soll's für heute gewesen sein. Nochmal der letzte Hinweis, ihr könnt uns abonnieren, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Ihr findet bei uns auf der Webseite ganz viele Bilder, ein Video und Texte zu diesem Spiel, natürlich auch zu allen anderen Spielen, die wir besprochen haben. Falls ihr uns abonniert, könnt ihr uns natürlich auch gerne bewerten, freuen wir uns auch immer drüber. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Beim nächsten Mal geht es um ein Spiel, was vielleicht nicht ganz so viel Tiefgang bietet, was aber trotzdem spannend ist, sage ich jetzt einfach schon mal vorweg und verabschiede mich für heute und sage bis dahin.
Und ich verabschiede mich auch und sage auch bis dahin. Vielen Dank, lieber Bacon, dass wir darüber reden konnten, über Knights of the Old Republic 2.